Herzlich willkommen zum Achilles-Podcast, heute ohne den Meister Achim, der verhindert ist, wie immer eigentlich. Auch mal ganz gut, dann komme ich auch zu Wort. Wir haben heute einen Spezialgast, so möchte ich es mal sagen. Jemand, der direkt aus der fernen Welt gekommen ist, extra hierher geflogen, die Hitze von Hawaii hinter sich gelassen hat und in die Kälte von Berlin gerne gekommen ist. Patrick Lange, Hawaii Dritter, Ironman, Hammerleistung. Patrick, schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung und du hast recht, es war wirklich einfach viel zu warm und es war jetzt dann Zeit, die Flipflops gegen die Boots eintauschen
zu dürfen. Genau, ein bisschen Glamour hier im Achillesbüro, in der im Kabuff-Archiv, wie man es auch nennen möchte, sitzen wir hier zu zweit.
Ja, aber es ist gut, weil ich friere ja eh gerade noch so schnell und ein bisschen Pinguinwärme, es tut ganz gut.
Super. Ja, es war eine harte Landung im wahrsten Sinne des Wortes jetzt, aber wie ist deine Gefühlslage? Bist du noch voll auf dem Film oder hast du dich jetzt so ein bisschen beruhigt? Wie sieht's aus?
Nee, ehrlich gesagt noch nicht, da bin ich jetzt noch nicht zugekommen. Es prasselt jetzt schon ganz schön viel auf mich ein, was aber gut ist, was mich freut, was ich auch brauche, natürlich, um den Triathlon-Sport insgesamt ein bisschen voranzubringen und natürlich auch um mich als Profisportler zu positionieren und das da freue ich mich, dass ich jetzt zum Beispiel die Möglichkeit mit dem ZDF nutzen konnte und bei euch sein kann. Das ist einfach gut, das gehört dazu und jetzt ist ja auch Off-Season, von daher aber ich brauche noch ein paar Tage, um das alles, glaube ich, zu realisieren und bin dann froh, wenn ich am Wochenende ein bisschen zur Ruhe komme.
Wie lange bist du jetzt schon hier in Deutschland?
Seit gestern.
Gestern in Frankfurt gelandet?
Richtig.
Wie war der Empfang?
Sehr geil. Also es war total krass. Haben so circa 30 Leute, Freunde vom Verein auf mich gewartet mit einem fetten Banner und habe ich auch auf der Fanseite, auf meiner Fanseite Patrick Lange Leidenschaft am Limit gepostet. Und dann waren noch irgendwie drei Kamerateams da, das die vom Hessischen Rundfunk und vom Radio und von RTL. Mega krass natürlich zum ersten Mal, dass da so ein Interesse auch medialerseits sozusagen zu meiner Person war und da war ich total geflasht.
Bist du denn alleine geflogen eigentlich? Also bist du jetzt als Triathlet alleine geflogen mit deiner Kombo sozusagen oder waren noch andere Profis mit dem Flugzeug?
Ja, da waren noch andere. Also Timo Bracht war auch mit auf dem Flieger und das war schon so viele Age-Grouper noch, dass wir da im Prinzip jetzt ja alle auch wieder von der Insel zurückfliegen und da hat man eigentlich natürlich die großen Drehkreuze.
Wie war der Flug? Was hast du nur gepennt oder hast du gefeiert oder haben die Leute dich erkannt und gesagt, ey, Selfie bitte? Oder
ja,
wie war das?
Das kam tatsächlich vor. Also ja. Sehe ich ja tatsächlich Leute. Also einer kam eine schwedische Fluggast, die dann mir so eine Liste mit Namen geschrieben hatte. Und dann musste ich sozusagen also einen Zettel in die Hand gedrückt und hat geschrieben, ja, das sind meine vier Kinder und ob ich denn da eine Unterschrift und ob ich denn so für jedes Kind irgendwie so ein bisschen was schreiben könnte.
Was Motivierendes.
Ja, genau. Inspiration.
Ja.
Und das habe ich dann mir aus den Fingern gesaugt. Aber ansonsten war der Flug recht langweilig. Holzklasse, Boeing 747, richtig altes Ding, ohne Fernseher in den Sitzen und schlafen war auch nicht so gut. Ich schlafe auch nicht so gut im Flugzeug, muss ich ehrlich sagen. Da tue ich mich ein bisschen schwer mit. Ansonsten war meine Freundin und mein Vater dabei. Und so vielleicht 2 Stunden geschlafen auf dem ganzen Trip. Also ich bin jetzt schon ganz schön noch zerstört.
Wie lange fliegt man von Hawaii bis nach Frankfurt?
Ja, das kommt auf die Verbindungen an, aber so plus minus 18 bis 20 Stunden.
Wow.
Ja.
Mit Zwischenaufenthalt.
Genau, du kannst eigentlich, also Hawaii direkt geht gar nicht. Und man fliegt dann meistens über Amerika, LA oder San Francisco. Und ich bin jetzt über San Francisco gekommen. Kona, San Francisco und dann direkt.
Frankfurt, Berlin,
dann am Nachmittag, genau. Ich bin dann angekommen am Mittag und bin am Abend dann gleich wieder ins Auto, in den Flieger gestiegen, hier hoch.
Ja.
Gejettet.
Yeah. Woohoo. Und wie geht's dir körperlich, so jetzt knapp eine Woche nach nach dem Ironman mit Jetlag, mit Fliegen 18 Stunden und hin und her Interviews.
Ja, ich hatte gehofft, dass danke. Ich hatte gehofft, dass ich jetzt mal hier ein Ründchen laufen kann mit Hayo, das war meine erste Einheit seit Hawaii sozusagen.
Ja, der hat irgendeine Ausrede gefunden wieder.
Ja.
Angeblich Termin im Adlon.
Ah.
Ja, der feine Herr.
Nee, der feine Herr.
Nee, aber also ich kann dir leider oder ich musste leider mitteilen, dass seine Leistungskurve eher nach unten geht.
Ach.
Oder maximal geblieben ist auf dem Level vom letzten Mal, als ihr euch getroffen habt. Aber gut, das
vielleicht ist unter uns ihn ja
jetzt. Ja, unter uns auch nicht mehr viel drin.
Ja, meinst du?
Kommt nichts mehr.
Weißt du, doch keine Konkurrenz mehr.
Aber da kommen wir später drauf. Es gibt noch ein nächstes Jahr noch ein Triathlon-Event, wo Achim teilnehmen wird.
Okay.
Da kommen wir später zu. Aber körperlich fühlst du dich okay?
Ja.
Du hast nicht irgendwie schwere Beine oder doch?
Na doch, natürlich. Ja. Also Beine sind schon noch schwer, aber ich muss sagen, wenn ich mir überlege, wie es mir so am Sonntag ging und am Montag. Dann war das schon eine ganz andere Hausnummer. Ne?
Wie ging's dir am Sonntag und Montag?
Ja, also brauchst dann irgendwie 10 Sekunden oder eine fremde Hilfe, um vom Stuhl aufzustehen. Ja, also war schon extrem zerstört. Und also ich musste die Treppen noch nicht rückwärts runterlaufen, aber so bergab laufen und aufstehen oder halt generell laufen, also gehen, extrem schwierig.
Okay, die Leute warten bestimmt schon drauf. Sie wollen natürlich hören, wie das ganze Event für dich war, wie das Finish war und alles. Und wollen das mal ein bisschen ausreizen. Wir haben ja Zeit. Gehen noch mal ganz an den Anfang. So.
Ja.
2015, letztes Jahr, war jetzt nicht so ein Jahr für dich, wo du sagst, es war geil, oder?
Nee, es war eher ein durchwachsenes Jahr mit Stürzen.
Wo bist du gestürzt?
Zwei Radstürzen. Na, ich hatte so ein eigentlich auch doof. Der erste Sturz ist passiert bei so einer Stoppomate-Öffnung. Das heißt, das ist so ein Automat, wo du sozusagen unten am Berg eine Karte ziehst, hochfährst und oben drauf drückst und dann halt eine Bestenliste erstellt wird.
Mhm.
Und das Ding ist eröffnet worden bei uns in Hessen am Feldberg Taunus. Und ich habe jemanden gewunken bei der Abfahrt, bin in ein Schlagloch gekommen und habe mich halt richtig auf die Fresse gelegt, hatte dann das Bein offen.
Sorry, dass ich lache.
Ja, ist eine dumme Geschichte. Und dann ist der zweite Sturz, war knapp vor der Weltmeisterschaft über die Mitteldistanz. Da hat sich ein Schrauber an meinem Vorbau gelöst. Und dann bin ich sozusagen, ist mir der Lenker bei so einem Speedbump sozusagen nach unten abgeklappt und ich habe mich dann halt auf die Fresse gelegt. Richtig, da habe ich auch echt lang was von gehabt, bin ich schwer auf die Hüfte gefallen. Hab das Rennen zwar noch gemacht ein paar Tage später, aber das hätte ich nicht machen sollen. Hab da echt ganz lange noch mit zu kämpfen. Hüfte tut teilweise heute noch ein bisschen weh, aber
Und der mentale Aspekt ist ja auch nicht zu unterschätzen. Also wenn man einmal oder mehrere Mal so einen Sturz erlebt hat, du weißt ja, jederzeit kann irgendwas passieren, gerade beim Radfahren.
Ja, definitiv.
Und also ist das im Kopf gewesen bei dir dann noch eine Zeit lang?
Ja, ich komme ja vom Mountainbike fahren und da legt man sich öfters mal auf die Fresse. Von da habe ich das relativ schnell dann abgelegt. Aber es gab so einige Sachen, die einfach nicht gut gelaufen sind in den Jahren auch vor 2015 sozusagen und auch privater Natur. Und ich bin jetzt sozusagen auch durch einen Vereinswechsel auch, ich sag jetzt einfach mal sozial, einfach gefestigter in der Gruppe mit wirklich Leuten, denen ich vertraue und wo ich halt die ich gute Freunde nenne und die mir einfach Halt geben und das hat einfach schon extrem viel ins Positive verändert. Meine jetzige Freundin dann kennengelernt und so weiter und so fort. Also das war schon.
Und dann, du bist jetzt Profi seit
März
diesen Jahres. Wie war die Entscheidung oder warum kam die Entscheidung?
Physio, genau. Eigentlich kam das ja so zustande, dass ich im Oktober mich dann mit dem Fares Al-Sultan zusammengetan habe, der dann als Trainer eingestiegen ist, nachdem er seine aktive Karriere beendet hat. Und ich habe dann einfach relativ schnell gemerkt, okay, der Kerl hat irgendwie bis jetzt nur Sport gemacht und so ist ihm seine Trainingspläne sind eben auch so geschrieben, dass du das halt mit dem Job nicht vereinbaren kannst. Das ist einfach wirklich, also du, das geht einfach nicht.
Okay.
Ja? Also da ist dann, wir reden jetzt nicht unbedingt von der Masse an Stunden oder sowas, aber es ist einfach einfach so, dass du schon zu jeder Einheit einigermaßen ausgeruht sein solltest. Ansonsten stellst du dich halt auf. Und dann hatte ich die Möglichkeit, dass eben mein Hauptsponsor Ibracom gesagt hat, hier ist ein 3-Jahres-Vertrag, mach mal was draus.
Mhm.
Die haben einfach von vornherein Vertrauen in mich gehabt.
Mhm.
Und das hat mir dann sozusagen das gute Gefühl gegeben, so jetzt oder nie, jetzt musst du es mal probieren.
Ah ja.
Ja, weil in Physios werden gesucht, die sind am Meer und von daher habe ich mir gedacht, den Job zurück kannst du eh immer noch und genau.
Und Fares hat dich da auch quasi so ein bisschen bestärkt und gesagt, pass auf, wenn du das machen willst, dann mach es 100% und nicht so nebenbei.
Also eigentlich eher gar nicht. Also er hat eigentlich sogar am Anfang gesagt, so ja, das reicht auch, wenn du noch 15, 20 Stunden arbeitest. Wäre schon gut, wenn du komplett drauf setzt, aber muss jetzt auch nicht unbedingt. Aber ja, das Fares hat auch gesagt, du wirst nie ein großes Rennen gewinnen.
Ach echt?
Ja, ja.
Sehr motivierend.
Ja, ja, er ist sehr
Realist.
Ja, was heißt Realist? Ich habe ja mit meinem ersten Ironman gleich die kontinentale Meisterschaft gewonnen.
Ja, das ist ja im Mai.
Genau.
In Texas.
Genau, die nordamerikanische Meisterschaft.
Das war ja deine erste Langdistanz.
Mein erster Ironman, genau, mein erster Marathon, den ich
auch gelaufen bin. Hast deinen Trainer gleich entblößt.
Ja, sozusagen, genau.
Aber er hat vorher zu dir gesagt, du wirst kein großes Rennen gewinnen.
Ja, er hat halt gesagt, ja, das stimmt ja auch. Also er kann halt nicht zaubern und wir erwarten mal lieber ein bisschen weniger und wir schauen einfach mal, was passiert.
Aber eher so vom Typ her, also von wegen, bleib erstmal auf dem Boden,
ja,
mach
ja,
deine Arbeit.
Ja, ja, auch jetzt nach Hawaii haben wir telefoniert und
ja, gut gemacht.
Genau so. Ja, also echt jetzt. Also, ja, gut. Hast du gut gemacht. Ich bin stolz auf dich.
Was bist du für ein Typ? Bist du eher so ein Typ so...
Ich bin eher so das Gegenteil. Ich bin eher schon emotional und hat man, glaube ich, auch beim Zieleinlauf gesehen, dass ich mich extrem freuen kann. Und
aber es war cool, dieses Tänzchen.
Ja, weiß also, auch nicht, wie ich das hingekriegt habe.
Ich meine, das ist unfassbar. Du machst da den Ironman, du stellst den Streckenrekord von Mark Allen ein, der, glaube ich, seit 1989 Bestand hatte. Kommst als Dritter, als Debütant, als Dritter ins Ziel. Kannst es nicht fassen, machst ein Tänzchen. Und eine lustige Szene, ich weiß nicht, ob du das noch so im Kopf hast, ich habe es mir ja gestern nochmal angeguckt. Das Lustige ist, du kommst dann ins Ziel, du kannst es nicht fassen, du gehst zu Frodeno und Kienle,
ja,
die völlig zerstört am Boden liegen, also die waren völlig am Boden, im wahrsten Sinne des Wortes.
Mhm.
Und dann gehst du zu Frodeno und sagst, signalisierst von wegen so Gratulation. Und Frodo ist so, okay, dann stehe ich halt auf. Steht halt so auf, wie so ein alter Mann. Und dann, kurzen Moment, signalisiert der so ein bisschen so, von wegen, ey Junge, jetzt aber spring mich jetzt bloß nicht an oder mach jetzt nicht zu hart, mach soft. Das ist halt super lustig, weil er so ein bisschen, ey komm. Und du umarmst ihn dann halt, dann setzt er sich wieder hin. Und Kienle, der steht gar nicht erst auf, der macht nur seine Hand raus, hier, komm, ja, alles klar, Glückwunsch, toll gemacht. Lass mich in Ruhe. War super lustig, wie die beiden da völlig am Boden waren, wirklich völlig im Arsch. Und aber du konntest noch so ein Tänzchen da machen.
Ja, weiß auch nicht, wo ich das hergeholt habe. Also ich war wirklich einfach so überwältigt und es war halt einfach ein Traum, der in Erfüllung gegangen ist.
Ich meine, das ist immer so diese typische Sportlerfrage, die kein Sportler je, glaube ich, in der Geschichte des Sports gut beantwortet hat, außer es ist überwältigend, ich kann nicht sagen, ich bin total, weil du bist ja so übermannt von den Gefühlen.
Ja, weil es halt einfach so unerwartet, ne?
Ja.
So, wir haben halt wirklich das Ziel gehabt, in die Top 15 zu kommen.
Ja.
Vorm Rennen. Und ich hätte halt so.
Was ja schon auch ambitioniert ist, ne?
Du ich schaue dir die Startliste an. Eben, alleine, ja. Wenn du das halt einfach durchliest, hat jeder von diesen 55 Leuten, die da am Start stehen, einfach, die haben ja auch einen Grund, dass sie da sind. Das heißt, da hat jeder vielleicht mal einen Ironman gewonnen oder zumindest irgendwie ein Podium erreicht und da hat jeder richtig was drauf.
Ja.
Und dann denkst du dir so, also ich habe mir zum Beispiel Startliste erst gar nicht angeguckt.
Ah.
Ich will mich gar nicht verrückt machen, ja. Also, nee, und Wenn man sich das halt überlegt, das ist einfach groß und da war Adrenalin natürlich auch mega im Spiel und ja.
Aber das ist ja das Schöne eigentlich, also man hat es dir angesehen, dieser Unglaube. Man hat es dir angesehen, dass du dich gefreut hast und da muss man im Grunde gar nicht mehr nachfragen. Aber lass uns mal ganz kurz davor bleiben. Also du hast dann Texas, hast du mitgemacht, im Mai war das, hast gewonnen. Das war ja schon auch eine riesen Überraschung für dich,
ja,
oder?
Voll.
Es war ja nicht so, dass du sagst, oh, ich gehe da hin, gewinne.
Und nee. Ja. Also da waren wir wirklich mit der gleichen Zielsetzung. Wir so, ja, Top 10, Top 15, gut durchkommen, mal ausprobieren, was überhaupt so passiert beim Ironman, wie ich das überhaupt verkrafte und was einfach mit meinem Körper passiert bei so einer langen Wettkampfbelastung und ja, genau.
Und war das bewusst gewählt, Texas? Also dass du auch jetzt sozusagen irgendwie in der Hitze oder so? Oder warum Texas?
Ja, Texas ist halt einfach auch so ein Survivor-Rennen, wo halt einfach irgendwann Last Man Standing Anglizismen um mich geschmissen.
Mach ruhig.
Nee, einfach echt sozusagen, das ist so ein Überlebenskampf. Und ich glaube, da bin ich ganz gut drin, ne? Das heißt, das ist das, was der Fahrer mir sozusagen positiv dann prognostiziert hat, dass ich halt einfach ein harter Hund bin, der ganz schwer kaputt zu kriegen ist. Also er hat auch viel mit mir trainiert und hat das dann wohl auch gemerkt. Und deswegen haben wir uns halt bewusst auch ein hartes Rennen rausgesucht, was auch viele Punkte gibt, weil wir haben ja ein Punktesystem, Weltrangliste. Und es war ja gar nicht das Ziel, nach Hawaii zu kommen.
Ah, okay.
Ja, wir haben gesagt, wenn es nächstes Jahr klappt, 2017, dann ist alles okay.
Krass.
Und ja, jetzt bin ich auch wieder drin in 2017.
Unfassbar.
Wenn ich validiere. Und genau, also deswegen, ja, witzige Randnotiz ist dann auch noch, dass der Fares in Texas auch seine Karriere beendet hat letztes Jahr. Also ich bin sozusagen zurückgekommen und habe meinen Trainer gerecht.
Ah, Wahnsinn. Aber du bist dann also Texas gelaufen, wenn du da jetzt im Texas-Feld dich siehst und ich weiß nicht, wie das in der Triathlon-Szene so ist, wer sich da jetzt kennt, wie man sich beäugt, ob man da, also Sebastian Kiel hat mal gesagt irgendwann zu uns, das ist ein Mythos, dass Triathleten so Einzelkämpfer sind. Also natürlich sind sie natürlich mehr Einzelkämpfer als Fußballer,
ja.
Aber auf der anderen Seite trotzdem gibt es so eine Art gegenseitigen Respekt und dass man auch zusammen trainiert und ein bisschen so eine Family-Geschichte.
Ja.
Ist das so? Ja,
würde ich auch absolut bestätigen. Also jetzt gerade wieder fangen wir an, ein Trainingslager zu planen und da muss man meiner Meinung nach einfach auch, oder was heißt muss man? Ich bin einfach auch so ein Typ, der ganz gerne in der Gruppe trainiert und zum Beispiel in Darmstadt in meinem Verein bin ich im Schwimmtraining ganz normal, im Vereinsschwimmtraining 3-4 Mal die Woche und selbst wenn die Leute langsamer schwimmen als ich, es ist einfach gut mit anderen Leuten zusammen zu sein, zusammen zu trainieren, da irgendwie die Leiden zu teilen und ja.
Und in Texas, war das so, als du da ankamst, hatten die Leute dich da auf dem Schirm, also die Kollegen, die Konkurrenten, so
nee,
von wegen?
Gar nicht.
Na, der Patrick, du?
Nee, gar nicht. Überhaupt nicht. So gar nicht. Ja.
Das heißt, als du dann gewonnen hast, kamen die auch an und sagen so, was ist mit dir los? Wer bist du?
Ja, was genau. Gerade die Amerikaner kennen mich ja natürlich, oder kannten mich nicht.
Ja.
Ja, also das war ja, ich war halt irgendein Typ. Also das war ganz witzig, musst du vielleicht auch nochmal anschauen. Auf YouTube gibt es auch die Coverage von dem ganzen Rennen. Mhm. Und dann, als ich die Führung übernommen habe, da ist wirklich dann so, sind dann Greg Welch und Matt Lieder waren es, glaube ich, die dann das Rennen kommentiert haben. Und die haben gesagt, wer ist das denn überhaupt? Und dann, ich glaube, das ist Patrick Lang. Ja?
This is Patrick Lang from, let's see, from Germany.
Wo kommt der her?
I think.
Oh, der ist Dritter geworden beim 73 Türkei. Was macht der jetzt da gerade? Der gehört da nicht hin. Wer ist das? Wir brauchen Informationen. Also so Informationen aufgerufen und über Twitter so. Oh, wir sehen, der wird von Fares Al-Sultan trainiert. Und dann bröckelte das so langsam. Und dann haben gesagt, ja, der wird sich noch wundern. Na, hinten raus. Was hat er gesagt? Ich glaube, er hat gesagt, die Marathonstrecke, die sticht zu wie ein Skorpion hinten raus. Und haben es mir einfach nicht zugetraut und kannten mich nicht.
Super lustig. So Live-Recherche. Okay, ich höre gerade, ich sehe gerade über Twitter, ja, dass er 30 Jahre alt ist.
ja, ja, genau super. So ging es ab. Das ist also, mega witzig.
Das zu sehen. War es ja ein bisschen auch so.
Also ich habe sogar meinen Namen im unten, so im Fernsehen, falsch eingeblendet, ja.
Ach so.
Und dann wirklich, glaube ich, ja, Lang halt geschrieben.
Ach so.
Mega witzig.
Also, dann schnell jemand in den Praktikant, so, ja. Schreibt irgendwas. Ich glaube so. Ja, super lustig. Aber Hawaii war ja auch ein bisschen so, hatte ich zumindest den Eindruck, was wollte ich jetzt sagen, als du ins Ziel kamst, da waren die Moderatoren dann auch so, ja, die wussten natürlich, wer du bist, klar, die deutschen Moderatoren jetzt, aber da kam dann deine Freundin.
Ja.
Ja, da kommt deine Freundin, wahrscheinlich, ich weiß jetzt nicht, wie sie heißt, und dann kam auch über Twitter, ja, Laura Sophie,
ja.
Aha, heißt die denn Laura mit Vornamen und Sophie mit Nachnamen oder mit Bindestrich bitte mal, ne, so, dann hat man wahrscheinlich zu Hause eingetippt, ja, die heißt so
Dirk.
Und so.
Froberg.
Ja, ist
witzige sehr Situation. Ja, den Mike Riley, den Stadionsprecher sozusagen, der kannte mich aus Texas schon.
Ja.
Der wusste schon, dass das auch dann, wenn ich da gut abschneide, dass es dann Eskalationen gibt im Ziel, also im positiven Sinne.
Ja, der war auch so ein bisschen, calm down.
In Texas bin ich dann einfach, hab ich ihm den Chip in die Hand gedrückt und bin dann rausgerannt zu meinem Vater, so in den Zielkanal wieder zurück rein, und da hat er mich dann so schon am T-Shirt so gepackt und gesagt, hier, bleibst aber jetzt noch hier, ne, wir machen jetzt erstmal ein Bild und dann ein Interview und dann darfst du erst weg, so.
Ja, das ist ja natürlich auch eine gewisse, also so ein Jan Frodeno, der weiß natürlich, wie sich das anfühlt, wenn er als Erster oder als Zweiter oder Dritter ins Ziel kommt, ne?
Ja.
Und der kennt dann auch womöglich die Abläufe. Dann kommt irgendwer und sagt, hier, Interview da, oder du musst das um den Hals legen, oder du musst da, weiß ich nicht, winken, oder wie auch immer.
Mhm.
Und bei dir war das noch so normal, oder so richtig, okay, ich bin jetzt hier im Ziel als Dritter, krass, so, und ich weiß gar nicht, wo ich hin soll, was ich machen soll, wie ich mich fühle, so ungefähr.
Ja, das ist Wahnsinn, also vor allen Dingen, als ich den Kranz umgelegt bekommen habe, da musste ich echt aufpassen, dass ich nicht umfalle, dass ich nicht ohnmächtig werde vor lauter Gefühlen, Wahnsinn.
Ja, das ist, ich meine, das ist ja tatsächlich, und ich glaube, viele Menschen erleben das gar nicht. Erstens, so einen Traum zu haben, weil das ist ja einfach normal der Traum jedes Triathleten.
Ja.
Ironman Hawaii, einfach erstmal überhaupt dabei sein.
Genau.
Das ist ja schon mal. Als du in Texas sozusagen die Qualifikation geschafft hast, hast du dann direkt gedacht, scheiße, ist krass, Hawaii, jetzt bin ich dabei. Oder war das eher so ein bisschen geil Texas und kam erst später der Gedanke, dass du dann
sogar im Ziel hat mich der Mike Riley gefragt, so nach dem Motto, ja, du weißt schon, dass du jetzt nach Kona fährst, ne?
Und dann so, oh.
Und nee, ganz im Gegenteil. Und dann habe ich nur so, ja, yeah, I'm going to Kona, yeah! Und voll geflasht noch und mega, alle haben gelacht und ich einfach nur voll gut drauf, wie, keine Ahnung, also.
Und kam dann irgendwann so der Punkt, wo du sagtest, also nach dem Rennen, so, okay, wo du so ein bisschen Muffensaus gekriegt hast, wo du sagst, okay, Hawaii.
Ja, auf jeden Fall. Also,
Scheiße, ich weiß gar nicht.
Voll.
Ja?
Natürlich. Also, du weißt nicht, was auf dich zukommt, du hörst ganzen Geschichten und bist mega ehrfürchtig und 1000 Gedanken, bist du fit? Reicht das? Ja, also wirklich, also
ganz und dann cool. Und dann sofortige Panik, scheiße, nicht, dass ich irgendwie krank werde oder mich verletze oder
zum Beispiel
irgendwas passiert,
dass ja, ich hatte sogar eine Woche vor dem Rennen noch ein bisschen Probleme. Ich bin einen richtig großen Wolf irgendwie mir gefahren beim Radfahren irgendwie.
Mhm.
So wirklich so groß wie meine Hand. Und da konnte ich nicht sitzen. Ne? Ich konnte nicht sitzen auf dem Sattel ohne Schmerzen. Und
eine Woche vorher?
Ja.
Super.
So, ja. Und da musste ich dann echt noch mit Creme und hin und her. Und dann beim Wechsel auch in das Wechselzelt reingelaufen und die Jungs, die da geholfen haben, ich habe nur gesagt, ich brauche Vaseline!
Drei Packungen!
Und ich wirklich so, wir haben so einen Handschuh gegeben und ich bin in diesen Bottich reingegriffen und wirklich so ein Kilo Vaseline drauf und dann weiter. Scheiße. Das sind dann so die krassen Randgeschichten. Also so ganz glatt gelaufen ist das auch alles nicht, aber es war auch vor Texas zum Beispiel so, dass Laura mega krank geworden ist und da ich halt auch mega Angst hatte, dass ich mich dann anstecke und so, also wirklich, also so richtig erkältet gewesen,
Ja,
richtig
okay.
Grippe gekriegt und da hätte es auch in die andere Richtung umschlagen können. Die Geschichte auch wieder, wenn du
Ja.
nicht auf dem Sattel sitzen kannst, dann ist ganz schnell mal das Ding vorbei,
Aber also dieses, wenn du so rückblickend das betrachtest, von Mai, also von Texas bis Hawaii, ist das eine Zeit, wo du dich wirklich auf Hawaii gefreut hast und gesagt hast,
ja.
geil, so? Oder war das eher tatsächlich so ein bisschen, oh, so ein
Nee.
Druck und irgendwie,
Nee, nee, weil,
ne? Okay.
nee, ich habe mich echt gefreut.
Okay.
Also es ist so ein Lebenstraum, der dann in Erfüllung gegangen oder der in Erfüllung gehen wird. Und ich wusste auch, dass ich sozusagen durch unser Qualifikationssystem, muss man ja auch ganz klar sagen, du hast einfach, wenn du sozusagen nicht vorne bist, dann hast du echt einen harten Job zu tun. Du musst ja eine gewisse Punktzahl einfach
Ja.
erreichen, um in der Weltrangliste oben zu sein. Und wenn du eben mal sozusagen, wenn ich jetzt, also Gedankenspiel, ich werde in Texas Fünfter, ja, dann kriege ich irgendwie, keine Ahnung, so aus dem Kopf irgendwas um die 2000 Punkte. Du brauchst aber circa 4000 Punkte, um dich zu qualifizieren für Hawaii. Das heißt, du musst mindestens nochmal einen Ironman machen. Und nicht jeder Ironman hat ja auch diese 4000 Punkte für den Sieg. Das heißt, ein normaler Ironman hat 2000 Punkte für den Sieg. Das heißt, wenn du da dann, und ich meine, wir reden dann von dritten, vierten, fünften Platz, was ja auch schon echt gut ist für einen
Ja.
Ironman, dann musst du echt, also dann kriegst du keine Ahnung, für den fünften Platz beim 2000-Punkte-Rennen kriegst du dann irgendwie 800, 700 Punkte vielleicht. Und dann kannst du ja mal zusammenrechnen, ja, wirst da in Texas, wirst Fünfter, Entschuldigung, und machst dann noch einen Ironman, hast dann irgendwie
Ja.
2800 Punkte auf dem Konto, musst dann noch 73 Rennen einbringen, dann kommst du aus dem Rennen machen nicht mehr raus.
Ja.
Und dann bist du einfach im Arsch, wenn du in Hawaii an der Startlinie
Wenn
stehst.
du überhaupt da ankommst,
Wenn du
ne?
überhaupt
Wenn du es überhaupt
ankommst,
schaffst, weil du
genau,
musst ja dann
ne?
auch gute Leistung bringen,
Genau.
jedes Mal.
Und das war natürlich irgendwo auch ein großer Vorteil, finde ich. Ist auch ein großer Vorteil, den der Frodo hat oder der Sevikin hat. Dass wir einfach uns dann das ganze Jahr fokussiert, gut, er hat jetzt noch rot gemacht, aber dass wir das, also ich zum Beispiel das ganze Jahr mich einfach fokussiert auf den Wettkampf in Hawaii vorbereitet.
Aber ich stelle mir das auch vor, dass das ein immenser Druck ist, wenn du weißt, in einem halben Jahr geht mein Lebenstraum in Erfüllung, dass ich da hinfahren darf und mitmachen darf. Und ich muss jetzt alles machen und du trainierst und so weiter. Aber also hast du da anders gelebt? Hast du da gesagt, oh nee, komm, Party muss ich nicht, Geburtstag kann ich leider nicht kommen, Erkältungszeit, bleib mir mal weg. Also ist das so ein bisschen auch so
Ja.
eine Zeit, wo du sagst, da war auch so ein bisschen so Druck dabei, dass ich irgendwie mich ein bisschen verändern musste? Oder hast du einfach das alles so gemacht wie immer?
Nee, du musst natürlich Entbehrungen aufbringen, das ist ganz klar. Ja, aber das ist auch das ist dann auch wieder diese soziale Komponente, von der ich vorhin gesprochen habe. Wenn du halt einfach Leute um dich herum hast, für die das in Ordnung ist, die das wissen, dass du das nicht böse meinst, wenn du nicht zum Geburtstag kommst oder eben nicht mit feiern gehst, sondern die sagen, ja, wir mögen den halt, weil er einfach, wenn er Zeit hat und wenn er da ist, dann ist es ein cooler Typ, ein verlässlicher, loyaler Mensch einfach und die das dann eben einfach einschätzen können, dann ist das einfach so und dann ist es schön und dann hast du da auch, ich habe ja auch vor dem Wettkampf immer auf Hawaii dann auch geschrieben, so dass meine Freunde sozusagen mit mir da draußen in der Lavawüste sind und mit mir kämpfen. Und das ist, ja, das ist so eine Verbundenheit da. Und von daher fallen dann die Entbehrungen auch kleiner aus. Also ich bin dann auch im Trainingslager gewesen, zum Beispiel öfters. Und dann ist es auch leichter, als wenn du zu Hause bist.
Ja,
Ne?
klar.
Dann ist das für die Leute dann auch, dann bist du halt weg. Dann
Ja,
ist es was anderes.
genau.
Aber nee, ich habe das.
Aber
Also es sind natürlich Entbehrungen, aber ich mache die Entbehrungen, die gehören einfach dazu.
ja.
Und man kann das halt irgendwie so ein bisschen abpuffern, wenn du weißt, was ich meine. Also.
Aber Triathleten haben ja auch nur Triathleten zu Freunden,
Na, das stimmt nicht.
oder?
Ich
Nee.
kenne auch noch normale Menschen.
Ja. Das ist nicht bei jedem so, sag ich mal.
Nee, 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 nee. Ich finde es auch gut, wenn man mal nicht über Triathlon spricht.
Na, okay. Das heißt, du wusstest, du kommst nach Hawaii, freust dich, du trainierst gut. Hattest du schon ein gutes Gefühl, abgesehen von dieser Wolf-Vaseline-Nummer, Hattest du ein gutes Gefühl, als du sozusagen in den Flieger nach Hawaii gestiegen bist, dass du sagst, okay, ich bin gut vorbereitet, ich fühle mich gut, das ist geil?
Ja, doch, ich hatte dann noch ein, ich bin ja nochmal zum Trainingslager geflogen nach Texas. Also 3 Wochen. Ich bin sozusagen aufgeteilt in den Wettkampf, weil es natürlich dann irgendwann auch kühl wird im September hier in Deutschland. Ja. Und ich mich eben in der Hitze auch vorbereiten wollte, damit so diese Adaption einfach nicht so hart ist. Also wenn du jetzt Klar. halt jetzt hier in den Flieger steigst, bist auf 5 Grad und Regen adaptiert und steigst da bei 35 Grad aus oder bei 30 Grad und 100% Luftfeuchtigkeit, dann ist es wie, als wenn du einen Baseballschläger einen über die Rübe gebraten bekommst. Und so konnte ich halt in Texas sozusagen, auch da, wo der Wettkampf war, habe ich dann wieder trainiert, habe wieder im Homestay gelebt bei meiner Gastfamilie, die extrem cool sind.
Ah, schön.
Und habe mich dann 3 Wochen mit Boris Stein vorbereitet, der ja Siebter geworden ist.
Ja, super Leistung auch.
Also unsere Trainingsgruppe Butlands ist extrem erfolgreich gewesen.
Total, ja.
Ich glaube sogar die erfolgreichste Trainingskombo, wenn ich das so richtig überblicke.
Ja, nur so überschlagen müsste es eigentlich sein.
Ja, und dann bin ich sozusagen von Frankfurt nach Texas geflogen, von Texas dann 3 Wochen später nach Hawaii.
Aber du hattest schon ein gutes Gefühl?
Ja, das Gefühl war gut. Also die Trainingseinheiten vor allen Dingen dann gegen Ende waren echt okay, vor allen Dingen im Laufen auch. Hat man schon gesehen, dass es nochmal eine Ecke besser ist als in Texas, wo ich in 2:40 gelaufen bin. Und da habe ich schon gemerkt, dass schon nochmal ein Schritt nach vorne gegangen ist irgendwo.
Und dann kommst du in Hawaii an.
Man traut sich das dann irgendwie dann doch nicht zu. Ja, man fühlt es so.
Aber man will es auch nicht ganz zugeben. Ne?
Ja, genau, aber man will sich das dann
Demut.
Ja, genau. Ja,
wer weiß. Bleib mal auf dem Teppich.
Genau.
Aber du kommst in Hawaii an und jeder Triathlet, also selbst Nicht-Triathleten, kennen ja so dieses Bild Hawaii, dann warten da die Frauen mit Bikini auf dich oder so und du steigst so dann aus.
Kokosnüssen.
Genau, mit Kokosnüssen. Und also war das am Anfang so, als du ausgestiegen bist und die ersten Momente Hawaii gesehen und genossen hast, war das so, wie du dir das gedacht hast oder war es völlig anders?
Also 2 Sachen. Einmal war das ja so, dass der Fares vor dem Rennen gesagt hat, du bist da, um zu lernen. Das heißt, wenn du jetzt im Flieger da aussteigst, dann fängst du das Grinsen an und wenn du wieder in den Flieger einsteigst und zurückfliegst, dann hörst du auf zu grinsen. Das war so die erste Marschroute. Hat mir auch ein bisschen Druck schon mal genommen. Das zweite ist, dass ich 2013 schon mal auf Hawaii war. Das heißt, ich kannte mich schon ein bisschen aus in Kona, habe also das ganze Touri-Programm auch schon abgehakt, weiß, was das für eine gigantisch geile Insel ist. Und
das hilft schon, ne? Wenn man einfach schon mal da war.
Auf jeden Fall. Einfach, wenn du es schon mal so gesehen hast und jeder in der Triathlon-Welt denkt sich ja so, oh, Kona, also der noch nicht da war, das ist alles so. Also ich habe mir es viel größer vorgestellt zum Beispiel. Das ist halt einfach ein Dorf, ja. Das ist einfach, ja, geil irgendwo. Und deswegen war es schon gut, dass ich halt mal da war. Ja. Mhm. Und da eben auch schon gewusst habe, was mich erwartet.
Und wie ist das dann so? Ist das, kommst dann da an, dann siehst du ja auch Kollegen und Leute aus der Szene und man sagt sich Hallo und ist so, hey, schön, dass du da bist. Und gleichzeitig ist ja unter Kollegen oder Konkurrenten vielleicht schon auch eine gewisse Anspannung natürlich da oder ja, so ein bisschen, jeder hat so seinen eigenen Film. Ne? Also wie hast du das erlebt? Also ist das da so ein großes Hallo? Das ist eher so ein bisschen so, hey, und wir reden später.
Ja, ja, jeder ist cool und jeder ist jeder ist saufit und jeder sieht mega krass aus. Aber jeder hat auch Respekt vor dem anderen. Also jeder weiß, was der andere für Entbehrungen investiert hat. Und jeder begegnet dem anderen mit Respekt. Oder sollte man, also der Großteil, sage ich jetzt einfach mal, weiß das schon zu schätzen. Und man ist natürlich angespannt und das kann man auch ganz schlecht verbergen. Aber dennoch ist es eine Community und das macht ja auch den Triathlon letzten Endes so geil, dass jeder sozusagen dazugehört. Die Profis starten mit den Amateuren gleichzeitig und das ist halt eine große Familie irgendwo.
Mit wem bist du da so dicke in der Triathlon-Welt? Also jetzt sagen wir mal vor allem Deutschen erstmal.
Ja, Boris Stein bin ich natürlich gut beieinander. Und dann meine Trainingspartner in Darmstadt, die eher so in der zweiten, dritten Reihe sozusagen stehen.
Da waren auch ein paar dabei, oder?
Nee, ich bin jetzt allein gewesen. Also von den Darmstädter Jungs war keiner dabei. Das ist einfach, da reichen einfach meine finanziellen Mittel noch nicht aus, meine Trainingskumpel mitzunehmen. Also nicht so wie bei Frodo, der ja überall mit seinem Trainingspartner hinfliegt. Aber ja, Sean Donnelly ist ein sehr guter Freund von mir und auch ein guter Trainingspartner. Und aber in der, ja, in der Profiszene ist es schon so, gerade dass man in der Spitze sich eben schon eher aus dem Weg geht. Ich habe in Fuerteventura mit Markus Fachbach ein bisschen trainiert und aber so jetzt, dass ich mit Frodo und Kiene trainieren würde, das ist halt überhaupt nicht so.
Ja. Und dann geht das Ganze los und du bist dann irgendwie aufgeregt und denkst dir, okay, hast du jetzt vor dem Start oder beim Start irgendwie gedacht so, okay, this is it, this is the moment
This is the
I'm
moment.
waiting for? Oder also wie war da deine, ich frage mal blöd, aber deine Gefühlslage? Es ist
Ja, es ist ein, also diese, das ist natürlich, also es ist, letzten Endes ist es ein Wettkampf, jeder andere genau auch
ja.
gewesen, im Kopf. Ich war dann morgens, als der Wecker geklingelt hat, dann geht halt der Film los, in dem du dich bewegst, und dann wird das Programm abgespult, und das ist ja auch das, was einen dann letzten Endes eben, also du musst dann in dieser Zone einfach drinne sein, ja. Du musst wissen, was du machst, du musst ganz genau in deinem Kopf, also das Schlimmste am Wettkampfmorgen ist, wenn irgendwas Neues ist. Und das ist ja beim Volkslauf ist genau das Gleiche. Wenn du erfolgreich sein willst und wenn du Ziel erreichen willst, dann solltest du einfach möglichst einen Film halt vorher schon im Kopf abspielen können. Ja? Also du musst wissen, hey, ich stehe um 7 Uhr auf, dann esse ich das und das. Und das große Störfeuer sozusagen ist dann, wenn irgendwas unerwartet Neues passiert. Du fährst mit dem Auto zum Wettkampf und du hast einen platten Reifen. So, bumm, auch scheiße, ja, das reißt dich da so raus.
Ja, Panik.
Genau, und das ist dann schlecht, wenn du irgendwas machst, was du halt noch nie gemacht hast, wenn du irgendwas isst, was du noch nie gegessen hast, schlecht,
Neue
ja.
Laufschuhe.
Neue Laufschuhe,
Super Idee, noch
neues
Marathon.
Gel. Mein Kumpel Florian Neuschwander, der
Ja,
Ultraläufer, der
genau.
ist ein sehr guter Kumpel von mir
Ah ja,
übrigens,
okay, cool.
der hat dann vor seinem letzten Ultralauf dann irgendwie gesagt, so hatte sich drei Croissants und 5 Omelettes irgendwie reingeballert und hat sich dann gewundert, dass er dann während dem Wettkampf den flotten Otto bekommen hat. Ja, also sowas einfach, darf man natürlich dann nicht machen.
Also bei dir lief alles rund an dem Morgen.
Ja, absolut.
Und dann
Wie geplant.
was war der Fahrplan? Was war sozusagen die Marschrichtung grob? Hast du dir irgendwas direkt vorgenommen? Und du hast gesagt, ich mach auch das so wie in Texas.
Ja, also der Plan, also ich wusste natürlich schon ganz genau, wo ich mich hinstellen will und wie ich anschwimme. Also
Ist das wichtig, wo man sich hinstellt am Anfang?
ja, das ist sehr wichtig, ne? Also gibt dann auch so, je nachdem, was für ein Atemmuster du hast und Strömung war jetzt nicht so viel, aber das spielt auch mit rein. Und wo sind Kloppereien, wo sind Leute vielleicht, von denen du dich fernhalten
Ach so,
solltest?
echt, das weiß man alles, ja?
Ja, schon. Man
So.
analysiert es ja schon im Vorfeld.
Aha.
Also
Gibt es so notorische Klopper?
ja, wir hatten jetzt leider hatten wir jetzt auch gerade beim Ironman Hawaii in diesem Jahr wieder einen Fall, wo Jan Frodeno sich extrem beschwert hat darüber, dass Harry Wildshire, ein Engländer, ihn wirklich systematisch zurückgehalten hat, am Fuß gezogen hat und auf den Kopf geschlagen hat und getreten hat und so weiter.
What? Okay.
Und ja, witzigerweise ist derjenige, über den wir da sprechen, auch schon mal, musste schon mal eine Sperre absetzen, weil er vorsätzlich den Javi Gomez bei einem Europameisterschaftsrennen echt vermöbelt hat. Also wirklich verkloppt. Da gibt es ein YouTube-Video. Da schnallst du ab, das ist unvorstellbar. Ich kann mir auch nicht vorstellen, was jemanden antreibt, so einen kranken Scheiß zu machen,
Ja.
was das für ein Sportler ist. Ich habe ihn witzigerweise, der hat dann auch in Texas trainiert, bin mit ihm zusammen geschwommen und voll der
Aha.
nette Typ eigentlich, ja. Und dann höre ich
Ist
das
oft so,
danach,
ist oft
ja,
so,
nicht
ja.
das danach, dass er dann den Frodo verkloppt. Und ich denke mir so, was geht in deinem Kopf vor, Junge? Und
Ja.
ja, krass. Also, das kommt dann tatsächlich vor. Und dann muss man eben schauen. Also ich habe dann jetzt zum Beispiel neben meinem guten Freund Will Clark gestanden. Und dann weiß ich einfach so, hey, der wird mir nie,
Ja.
der zieht lieber ein bisschen zurück oder ich ziehe zurück, bevor ich da irgendwo oder bevor man sich da gegenseitig auf die Schnauze haut.
als ich das gestern geguckt habe, da hat der Moderator und die Experten, das war Nicole Leder und Stefan Vucicovic. Und der Stefan hat gesagt, wenn ich mich recht erinnere, ja, mir fällt auf, dass sie alle relativ weit links hinstellen, was immer das jetzt, aus welcher Perspektive, weiß ich jetzt nicht, aber
ja,
das ist ihm sofort aufgefallen. Da habe ich schon gedacht, aha, okay. Aber ist natürlich auch, also ist natürlich auch schwierig, sich zu positionieren, oder? Das ist ja schon ein Gedränge und Gerangel, ja, und so ein bisschen so, ey, geh mal zur Seite, nee, da wollte ich gerade hin.
Genau. Ist schon so. Ja, ja, da muss man schon teilweise die Ellbogen so ein bisschen ausfahren, auf jeden Fall.
Ist ja auch anstrengend, sowas.
Also, Stress.
Genau. Nicht, dass man da plötzlich so wirklich vorher schon irgendwie eine Prügelei anfängt oder so, ey, irgendwie Schubserei oder.
Ja, alles, ne? Ja, wie gesagt, das ist ja bei der Kurzdistanz noch extremer, wo noch größere Felder auf noch kürzerer Strecke sozusagen sind.
Aber Ironman Hawaii ist nun mal die WM und es ist natürlich dann.
Ja, jeder alles ist total
mega
heiß.
Angespannt.
Jeder ist heiß wie Frittenfett, ja, und es muss natürlich auch raus und dann, ja, ich meine, wir sind ja auch alle nur Menschen und das ist dann doch sehr nervös auf den ersten Minuten und im Vorfeld.
Wie war das Schwimmen für dich?
Also es war wirklich rau, es ging echt hart zur Sache. Also ich hatte auch ein paar Kloppereien und mir hat dann jemand auch den Anzug so aufgemacht.
Echt? Ja, das denkt man immer gar nicht, man sieht das ja so von oben.
Ja, vor allen Dingen, der geht von unten nach oben auf, ja, also da muss wirklich jemand dran gezogen haben, ja. Also muss dann sozusagen hingegriffen haben und hochgezogen. Weiß ich nicht, ja, wie das passieren kann. Ich habe auf jeden Fall auf einmal gemerkt, so pupp, okay, der Reißverschluss ist offen. Und dann habe ich im ersten Moment habe ich gedacht, so okay, vielleicht ist da einfach der Reißverschluss geplatzt. Kann ja auch mal ein Materialfehler irgendwie sein. Und dann habe ich aber gedacht, okay, dann bin ich erstmal 100 Meter so weiter geschwommen mit offenem Anzug, also mit so halb offenem Anzug.
Okay.
Und dann habe ich halt hingegriffen, habe mir die Zeit genommen und ich habe dann halt hochgeguckt und habe halt gesehen, okay, du bist eigentlich ganz gut dabei. Und dann habe ich mir halt die Zeit genommen, den Reißverschluss wieder zuzumachen, in der Hoffnung, dass er zugeht.
Ja.
Und es hat dann mit dem ersten Griff auch sofort geklappt und von daher habe ich da auch nicht viel Zeit verloren.
Aber das sind so Mind-Tricks, ne? Also das sind so vielleicht auch bewusste Dinge, die andere Sportler anderen zufügen, damit die einfach so ein bisschen aus der Fassung geraten oder so ein bisschen.
Ja, also ich würde das jetzt nicht machen. Also ich würde jetzt niemanden die Brille vom Kopf schlagen oder jemanden
Warum
den Einteller
Denk
aufmachen.
Denk mal drüber nach.
Ja, nee.
Gute Strategie.
Sicher nicht.
Du hast ja schon den richtigen Trainingspartner, der kann dir da vielleicht ein paar Tipps geben.
Ja, ich distanziere mich von ihm da.
Ja, okay.
Also definitiv.
Aber du kommst dann beim Schwimmen, du bist dann kommst dann raus. Ich weiß nicht, welcher Platz warst du da, als du rauskommst? Also hast du das im Kopf oder du hast nur gesehen, bist du einigermaßen nicht
weit gut dabei? Und dann ist gut. Also es war das Ziel, in der ersten Gruppe sozusagen mit aufs Rad zu steigen und das habe ich geschafft.
Okay,
dann bist du aufs Rad. Auch ganz schnell abgeschnellt.
Du bist aufs Rad und los und war alles.
Nee, da war erstmal richtig Kacke am Dampfen, weil ich habe dann so einen Klettverschluss am Schuh und dieser Klettverschluss, der hat sich verhakt.
Okay.
Das heißt, ich bin die ersten 5 Kilometer völlig nervös geworden, weil ich diesen scheiß Klettverschluss nicht zubekommen habe. Das heißt, ich bin dann halt ganz hinten in der Gruppe gefahren, hatte den Schuh offen, bin sozusagen gefahren, dann habe ich geguckt, hochgeguckt, okay, dann habe ich versucht, den Schuh irgendwie wieder zuzumachen und es hat nicht geklappt. Ich habe bestimmt 10-mal mich dann sozusagen auf den Schuh konzentriert, dadurch bin ich aus der Gruppe rausgefallen. Dann habe ich ihn nicht zubekommen und dann musst du ja trotzdem wieder reinfahren. Das heißt, dann wieder 30 Sekunden Sprint, dass du wieder an der Gruppe dran bist, also wieder einen 12 Meter Abstand halt, ne? Wieder angefangen am Schuh zu fummeln, dann wieder zurückgefallen, wieder rangesprintet, wieder Schuh, wieder sprinten, wieder Schuh, wieder sprinten. Na, Wahnsinn. Und da habe ich echt, da habe ich dann auch gemerkt, dass ich ein dünnes Nervenkostüm irgendwie habe, dass ich dann gesagt habe, so eine Scheiße, ich glaube, ich muss jetzt aufhören. Also das ist jetzt gerade zu viel.
Mhm.
Also da war wirklich komplette Reizüberflutung, da war echt. Das einzige Mal in dem ganzen Tag gedacht, also wenn du jetzt hier die ganze Strecke mit dem offenen Schuh fahren musst, dann steigst du aus, so nach dem Motto. Das machst du dann natürlich nicht, aber das geht ja halt dann im Kopf rum.
Ja, aber
du wirst halt voll nervös, ja.
Das ist krass, das ist halt wirklich so ein scheiß Klettverschluss,
ja,
der vielleicht das Rennen versaut. Und wie hast du es dann in den Griff gekriegt?
Es hat dann irgendwann halt funktioniert, so wie es halt immer funktioniert hat. Und plötzlich war er dann in der Schnalle und dann konnte ich ihn zumachen und dann war es so richtig so, zum Glück ist es jetzt.
Ja.
Und dann konnte ich mich aufs Rennen konzentrieren.
Und dann bist du gefahren und dann gab es diesen Moment, oder ich habe es nicht ganz verfolgt, mit dieser Zeitstrafe.
Ja.
Erzähl mal, wie das ablief.
Ja, das lief so ab, dass ich in eine Gruppe gefahren bin. Wir haben uns dann langsam nach vorne gearbeitet. Ich bin mit Andi Rehler zusammengefahren, der dann auch eine Zeitstrafe bekommen hat, die sich mir überhaupt nicht erschlossen hat, muss ich sagen. Ich weiß nicht, was Andi da falsch gemacht haben soll. Auf jeden Fall hat er plötzlich eine blaue Karte bekommen. Und da wusste ich schon, okay, die Kampfrichter sind halt, die sind richtig scharf heute,
Sag mal für Leute, die sich da gar nicht mit auskennen, wie das konkret abläuft. Also fährt ein Auto nebenher und
ja. Er
zeigt dir
fährt
eine
ein
blaue
Moped
Karte?
neben, nö, er
Ja.
fährt ein Moped nebenher, der guckt sich das an, jetzt ist ein Kampfrichter drauf. Und dann kommt halt ohne Vorwarnung, ja. Da wird dann
So.
gepfiffen, Startnummer X, blaue Karte, 5 Minuten Zeitstrafe.
Und was hast du falsch gemacht?
Also mir wird oder mir wurde Blocking vorgeworfen. Das heißt, du hast ja diesen 12 Meter Abstand, den du einhalten musst zum vorausfahrenden Athleten. Und du hast aber natürlich die Möglichkeit, wenn der jetzt sozusagen abreißen lässt, dass du dann die Lücke schließt. Ja? Das heißt, wenn der jetzt auf 13 Meter fährt, dann darfst du da sozusagen reinfahren, wenn du nicht mehr als 12 Meter auf dem vor dir fahrenden dann sozusagen hast. Das ist ja logisch. Und ich habe halt gesehen, dass der Nikolanos sozusagen ein kleines Loch reißen lässt. Und dann habe ich echt überlegt, so, was machst du jetzt? Und dann wurde das Loch ein bisschen größer und dann habe ich gedacht, okay, jetzt musst du das Loch zufahren. Auch so ein bisschen nervös noch gewesen. Und als ich, dazwischen waren noch 3 andere Athleten. Und als ich dann sozusagen das Loch zufahren wollte und mich dann wieder einreihen wollte, in dem Moment ist offensichtlich der Eneco wieder schneller gefahren, hat die Lücke wieder geschlossen. Ich bin dann in die zu kleine Lücke eingebogen und dadurch dann sozusagen kein Drafting, also kein Windschattenfahren, sondern Blocking und ja, daraufhin stand ich dann im ersten Penalty-Zelt.
Dann steht man da in diesem Zelt und
Ja.
denkt sich so,
War ziemlich
shit.
überfüllt, es gab also echt viele Zeitstrafen,
Okay.
auch von berühmten Leuten, also Andi Rehlert, Freddy van Lierde, der ja auch schon mal gewonnen hat und so,
Ja.
und dann denkst du dann schon, irgendwas ist irgendwie komisch heute hier.
Dann habt ihr euch da unterhalten oder was
Ja,
getrunken oder so?
war recht entspannte Atmosphäre.
Ja.
So, und da muss ich auch dem Andi Rehlert nochmal danken, der hat mich dann echt aufgebaut und gesagt, so, pass auf, ey, mir tut die Hüfte weh, verlass dich nicht auf mich heute, ich bin raus.
Okay.
Er hat halt einen Ermüdungsbruch gehabt und da unterhält man sich dann schon. Ich war erstaunlich ruhig in der Situation. Das kenne ich eigentlich von mir gar nicht so. Und auch als dann Andi zu mir gesagt hat, so, hey, bleib cool, der Tag ist noch so lang, ist noch alles drinne, mach dir keinen Kopf. Da
Da ist
war
dann die
das.
Erfahrung einfach auch wichtig, ne? Dass
Ja, das
man,
hat mich einfach beruhigt.
genau,
So.
dass dann Leute auch so nett
Und
sind,
das
so
zeigt dann
erfahren
auch
sind.
die
Genau,
sportlichen Leute,
ja,
ja, im
genau.
Vergleich zu dem anderen, von dem wir vorhin
Ja.
gesprochen haben. Das sind dann echt das sind dann die großen Sportler
Ja.
und
Ja, die dann auch sagen, pass auf, ey, also bleib locker, bleib ruhig. Und
ja.
der auch erkennt quasi, dass du vielleicht sozusagen neu bist, in Anführungszeichen,
Ja.
und sagt, hey, mach das. Und das beruhigt ja ungemein. Also wenn du da in diesem Zelt bist, als
Ja,
Debütant und
definitiv.
irgendwie denkst,
Ja.
scheiße, jetzt bin ich hier, hänge hier.
Siehst die Gruppen an dir vorbeifahren, so, oder die einzelnen Leute,
Ja.
und denkst dir so, das gibt's alles nicht.
Und dann bist du wieder los und hattest du den Angreifermodus?
Ja. Nee, nicht so richtig den Angreifermodus, so nur den Modus so nicht überziehen jetzt
Okay,
und
also
es
kühlen
ist noch
Kopf bewahren,
lang,
ja.
es sind noch 150 Kilometer zu fahren, ja, cool bleiben. Und ich hatte dann das Glück, dass mit Brent McMain, der den Ironman Brasilien gewonnen hatte, hat echt einen guten Begleiter, wo wir uns dann abgewechselt haben, einfach wo zu zweit die restliche Strecke einfach absolviert haben, wo immer ein bisschen Zug auf der Kette war und das war gut, dass ich ihn hatte. Also das war wirklich gut. Das war
Ja.
mein Glück.
Und dann hattest du auch ein ganz gutes Gefühl, als du vom Rad runtergekommen bist. Ich glaube,
Ja.
27 da warst du da so.
Ja, 23, glaube ich.
23.
Ja. Ja, Gefühl war nicht schlecht.
Aber hattest du, weißt du, an welcher Stelle du ungefähr bist, oder
Nee,
wird dir
das
das
wusste ich. Ich
mitgeteilt?
habe so einen Kopf so versucht zu überschlagen. Ich hätte halt. Also wir haben halt echt viele Jungs eingeholt. Es sind ja echt dann schon echt viele Jungs dann explodiert auch. Und dann habe ich so ungefähr abschätzen können, so er muss so um 20 rum sein. Man sieht das ja dann auch am Wendepunkt, wer dir so alles entgegenkommt und wenn du dann noch so überholst und aber ganz genau wusste ich es nicht.
Ist die Strecke so einsam, wie alle sagen, oder wie hast du das empfunden?
Ah ja, die Radstrecke war schon recht einsam, aber trotzdem, ich finde, beim Wettkampf geht das alles viel schneller und
Hat
ganz
eben
anders
Tunnelblick,
ab,
ne?
genau. Und, aber die Radstrecke war schon einsam, die Laufstrecke war nicht so einsam, wie ich eigentlich gedacht hätte.
Ja. Und du bist ja als starker Läufer bekannt. Im Fernsehen hat auch der Stefan hat auch gesagt, irgendwann zu einem Zeitpunkt, weiß ich gar nicht mehr, hat er gesagt, ja, ich wundere mich, dass Patrick noch so gut dabei ist. Gähnst.
Ja,
Jetlag.
Jetlag lässt grüßen.
Dass er so gut dabei ist und ja, der wird vielleicht einige noch überraschen beim Laufen. Also, das hat er schon vorausgesehen, relativ früh. Ich glaube sogar, ja, ich weiß nicht mehr genau.
Auf jeden Fall. Das ist dann natürlich auch sein Vorteil. Vuko ist ja auch ein sehr erfolgreicher Athlet gewesen,
ja, genau.
Mit Silber bei Olympia und 10. Platz bei im Ironman Hawaii. Und so jemand hat einfach Erfahrung, der kennt mich auch,
genau.
Und von daher.
Und wusstest du, okay, wenn ich einigermaßen gut ins Laufen komme, zum Laufen komme,
ja,
dass du da noch echt einige überraschen kannst und auch da noch deine Stärke hast?
Ja, definitiv. Ich habe ja auch Ergebnislisten gelesen und ich bin ja auch ein bisschen vorbereitet worden auf das Rennen und du musst einfach auch dran glauben.
Mhm.
Ja, du musst da dran glauben, selbst wenn du so einen Tiefpunkt halt hast. Und ans Podium habe ich persönlich aber gar keinen einzigen Gedanken verschwendet.
Ja.
Also ich habe mir so gedacht, so vielleicht reicht es noch in die Top 10 reinzulaufen, was ich extrem cool gefunden hätte,
ja,
wenn du Top 15 als Ziel hast.
Aber das ist für dich auch sozusagen schon ein mentaler Vorteil, dass du weißt, am Ende kann ich da noch echt was rausholen, weil
ja,
ich auch noch ein starker Läufer bin.
Ja, definitiv, das ist ein großer Vorteil.
Ja. Und dann bist du gelaufen und hast auch die Leute so erreicht und nach und nach eingesammelt, wie es so schön heißt. Und irgendwann kommt ja der Moment, wo du dann selber denkst so, oh krass, ich überhole jetzt alle hier und irgendwie laufe ich immer weiter nach vorne.
Ja. Ja, man denkt sich dann halt natürlich so, hä, wenn die jetzt alle so laufen, überzockst du jetzt gerade? Ich bin ja jetzt auch nicht gerade der Erfahrenste auf der Streckenlänge.
Ja.
Und dann denkst du dir so, ja, was mache ich eigentlich hier? Ist das richtig? Gehe ich vielleicht hoch? Aber fühlt sich ja ganz gut an, also zieh weiter durch.
Was hat der Fares vorher gesagt? Also gab's
ja, einen? Marschroute war 2:48 zu laufen. Das war so das Ziel.
Okay.
Und
hat er aber auch gesagt von wegen, Patrick, du bist ein starker Läufer.
Ja, ja,
wenn
ja.
du deine Chance siehst, dann...
Ja, er spricht dann immer von Waffe.
Okay.
Das ist sozusagen meine Waffe und die muss ich einsetzen und die muss dann auch auf dem Rad eben taktisch so ausgewählt werden. Oder was heißt ausgewählt werden? Sozusagen so geschont werden, dass ich sie dann natürlich auch einsetzen kann. Wenn ich mich völlig am Rad abschieße, wie bei jedem anderen Triathleten auch, dann kann ich noch so gute Läufer sein.
Klar.
Dann sticht die Waffe nicht mehr.
Wir hatten letztens ein Gespräch mit Björn Gustafsson. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Das war,
ja, von Curex.
Genau, von Curex.
Ja.
Und der war ja früher auch Triathlet. Und der sagte, dass heute der Ironman entschieden wird beim Laufen. Was ich interessant fand.
Ja, ist ja generell immer so. Der Triathlon wird immer im Laufen entschieden. Es gibt ja sportwissenschaftlich gesehen, ich glaube, da nennt man das Schwimmen, das Radfahren eine sogenannte Zubringerfunktion.
Mhm.
Und das Laufen ist dann sozusagen die Entscheidungsfunktion.
Ja.
Ja.
Aber es ist ja so ein.
Du kannst das Rennen natürlich, Entschuldigung.
Nee, klar.
Du kannst das Rennen natürlich beim Schwimmen verlieren.
Ja.
Kannst das Schwimmen, aber du kannst
verlieren
das Rennen
kann
beim
überall,
Radfahren
ne?
verlieren. Ja, du kannst es auch beim Wechsel verlieren.
Genau. Apropos Wechsel, also da war ja diese interessante Sequenz, im Fernsehen zumindest. Da kommt Kienle als erster vom Rad. Dann kommt dann, das war glaube ich so eine 7er Gruppe mit Frodeno auch dabei.
Mhm.
Frodeno war glaube ich der 3., 4., 5. oder so.
Ja.
Und dann laufen die da so durch, das schöne Helikoptereinstellung, laufen ins Zelt rein und dann war so ein bisschen Fokus auf den Eingang oder den Ausgang. Wer kommt als erster raus?
Mhm.
Ja. Und beschreib mal bitte, wie das so was da so in diesem Zelt abläuft. Da kann man ja nicht reinschauen.
Ja, das ist ziemlich
also
witzig.
Als erster kam Frodeno raus, also der war der schnellste Wechsler.
Ja, du kannst einfach mega viel Zeit gewinnen oder halt eben auch verlieren, wenn du den Wechsel versaust. Also du hast halt sau viele Sachen, die dann, also du kriegst ja so einen Beutel, den Beutel nimmst du dir, ich bin dann erstmal auch bei meinem Beutel vorbeigelaufen, muss dann so ein paar Schritte zurück und dann kommen dir natürlich deine Konkurrenten entgegen, jeder steht sich da auf den Füßen rum, das ist ein ganz schmaler Gang auch nur. Und dann schützt du den, also dann läufst du mit deinem Beutel in dieses Zelt rein und dann stehen da ganz viele Stühle rum und ganz viele Helfer. Und dann setzt du dich auf so einen Stuhl drauf, dann kippst du die Tüte aus, die du halt eben am Renntag gepackt hast. Dann liegen dann der ganze Scheiß, den du da reingepackt hast, liegt dann auf dem Boden vor dir. Ja, und dann läuft es also bei mir so sozusagen ab. Ich ziehe mir den rechten Socken an, ziehe mir den rechten Schuh an, mach den zu, also Schnellverschlüsse dran. Dann linker Socken, linker Schuh. Dann ja, versuche ich irgendwie mein Zeug dann so, also muss er den Helm wieder in die Tüte reinstecken
Ach so, ja.
und muss den Helm dann wieder abgeben. Ja, und dann hast du dann noch, dann, keine Ahnung, liegt dann bei mir noch ein Gel und eine Uhr und eine Mütze und eine Brille und vielleicht noch ein Salz oder so, ja, und dann musst du das halt irgendwie, das ganze Geraffel irgendwie zusammenpacken und beim Loslaufen die Uhr anziehen und die Mütze aufziehen und die Sonnenbrille im Mund und alles ist durcheinander
Und hast du
und
das extra geübt?
ja, das übt man vor allen Dingen dann in den jungen Jahren bei der Kurzdistanz, weil bei der Kurzdistanz die Wechsel natürlich
Ja.
noch entscheidender sind, übt man das schon. Also
Aber
ich
du
müsste es,
hast.
glaube ich, noch ein bisschen üben, weil ich habe ein bisschen Zeit verloren, glaube ich, da so 30 Sekunden oder so auf dem Foto.
Aber du hast ja quasi
Aber
auch
du kriegst dann
jedes
noch
Mal.
so ein Eishandtuch über den Rücken gelegt und das war natürlich schön, das wollte ich noch mal ein bisschen genießen.
Aber du hast ja bei jedem Event andere Bedingungen, ne? Also du läufst woanders rein, dann kommst du
Ja.
woanders raus, ein anderer Stuhl. Aber sowas übt man vorher dann nicht, ne? Also direkt, konntest du das Wechselzelt vorher sehen und gucken,
Das
da
kannst du
laufe ich
am
da lang.
Vortag schon, genau,
Ne?
das ist wichtig. Das
Ja,
ist wichtig,
genau.
sich Laufwege anzuschauen.
Das meine ich.
Wo stellst du das Rad ab? Wie läufst du dann zur Tüte? Wie kommst du vom Schwimmen? Wo gibst du was ab? Wo sind die Drop-off-Zonen? Wo sind die Pick-up-Zonen? Das kannst du im Vortrag angucken. Das solltest du dir auch angucken und genau einprägen.
Weil das gehört ja alles dazu, ne? Dieses, also, wenn du da rumläufst und du weißt nicht, wo du was vorfindest und wo du was abgeben musst,
Ja.
verlierst einfach mega Zeit.
Das ist dann wieder das Neue, was du halt dann
Ja.
erlebst, was dich aus dem Rhythmus bringen kann, was ich
Genau.
vorhin erzählt habe, ne?
Ja.
Das muss einfach im Kopf, das kann man ja auch im Kopf durchgehen. Du musst das ja nicht ganz ad hoc genau so trainieren, aber wenn du das einfach dich hinsetzt und dir mal 5 Minuten Zeit nimmst und sozusagen die Handgriffe wie so ein Bobfahrer, der im Kopf durch die Eisröhre sozusagen fährt, kannst du dich ja als Triathlet hinsetzen und kannst eben im Kopf deine Wechsel durchgehen oder
Ja.
deine Schwimmpositionen oder dir einfach mental überlegen, wie du was machst. Und da gibt es ja auch Studien zu, die halt zeigen, dass das sozusagen, was du im Kopf durchgehst, mental,
Visualisieren.
genau, was
Ja.
halt so dann nah an die Realität, also du hast einfach in der Realität dann diese Situation irgendwie schon mal
Genau,
erlebt,
genau.
also in deiner Gedankenwelt diese Situation schon mal erlebt und es kommt dir dann in der Realität nicht mehr so
Genau.
neu
Du
vor.
hast das durchgespielt und du
Genau.
hast quasi das Gehirn darauf vorbereitet,
Ja.
was es zu tun hat.
Genau.
Und das erleichtert die ganze Geschichte. Also
Genau.
witzig war tatsächlich, dass Frodo kam als erster raus, hat seine Uhr verloren und wurde dann fast noch irgendwie von irgendeinem komischen Fahrer noch so angefahren oder so. Und dann, naja, auf jeden
Ja,
Fall
da geht's drunter und drüber, ne?
war es
Weil
echt interessant. Dann ist er mit Kienle, ich glaube, fast bis zum Halbmarathon Schulter an Schulter gelaufen.
ich glaube, das Kilometer. Ja,
Ja,
ja.
aber zumindest ziemlich
Ja,
lange.
ja, ja.
Und
Bis
dann
zum
hat sich dann
ersten.
irgendwann abgesetzt. So. Und du bist dann von hinten, hast das Feld von hinten aufgerollt. Und dann kam der
Genau.
Zieleinlauf. Du
Ja,
und da.
dazwischen liegt noch ein bisschen was,
Ja.
aber.
Nee, aber hast dich gut gefühlt beim Laufen die ganze Zeit?
Ja, recht gut.
Ja.
Habe mich ganz gut ernähren können.
Was hast du
Und
so gegessen? Was?
ja, also generell, ich nehme keine feste Nahrung zu mir während
Okay.
dem ganzen Rennen. Also ich nehme nur flüssig Gel und Cola und Wasser zu mir.
Cola aber.
Ja, Cola.
Aber mit Kohlensäure, ohne? Was ist das
Mit.
mit?
Das hat dann, ja, sind ja dann so Becher, die du dann angereicht bekommst und dann ist schon Kohlensäure drin. Aber das, ja, geht eigentlich ganz gut.
Aber
Und
ab wann machst du das?
sofort.
Die ganze Zeit.
Ich habe sogar auf dem Rad schon mal die erste Cola getrunken.
Echt, ja?
Ja.
Okay.
Ja, Cola knallt immer ganz gut vom Zucker und von dem Koffein. Ist immer ganz,
Naja.
ganz hilfreich, finde ich.
Und keine feste Nahrung.
Keine feste Nahrung, nee.
Nur Gels, Cola, Wasser, was auch immer.
Ja, und davon
Das.
viel.
Wie ist das eigentlich mit Sonnenschutz? Ich meine, die Sonne knallt da, du hast eine Mütze aufgehabt, eine Sonnenbrille,
Ja.
aber du cremst sie ja nicht ein oder sowas.
Doch,
Ja?
also ich jetzt nicht, also ich habe mich vor dem Rennen eingecremt.
Genau, ja.
Aber es gibt dann nach dem Schwimmausstieg gibt es dann Jungs und Mädels, die dann mit so riesen Bottichen Sonnenschutz da stehen, und wenn du halt dann Sunscreen rufst, dann kriegst du da so eine halbe Tonne Sonnencreme auf die Rübe geballert, und dann ja, dann geht's weiter.
Gibt jetzt
Also da sind sie schon drauf vorbereitet, aber da sind
Eincremer.
wir auch jetzt ein bisschen weiter, ja, da sind wir jetzt auch schon ein bisschen weiter als noch zu Fahreszeiten zum Beispiel, der ja in Badehose und Top
Ja.
gestartet ist und natürlich der Sonne komplett entblößt war. Ich
Ja,
bin im
klar.
Zeitfahreinteiler gefahren, sozusagen,
Ja.
mit Ärmelchen bis zum Ellbogen und alles geschlossen und weiß, und habe die Mütze dann aufgehabt. Das heißt, ich habe gar nicht so viele offene Hautstellen, wo die Sonne dann angreifen kann.
Ja.
Ja.
Okay, und dann, ja, also das Laufen lief gut und kam dann irgendwann der Punkt, wo du sagst, es ist so, okay, das ist hier das Rennen meines Lebens oder das.
Ja, ich hoffe, dass ich es noch mal ein bisschen steigern kann, aber ich habe dann echt gemerkt, dass ich echt gut drin bin, weil, also ich glaube, so ein Schlüsselmoment war, dass ich zugerufen habe, von der Laura ist mir zugerufen worden, also es ist dann so, du kannst eben also du darfst ja nicht gecoacht werden, das heißt, du darfst nicht mit dem Fahrrad, also du darfst
Ja.
keine Fahrradbegleitung und sowas haben, deswegen dann machen es die meistens dann so, dass sie mit irgendwelchen Klapperfahrrädern dann von Punkt zu Punkt fahren und dann anfeuern. Und ich habe, dann kommst du aber oben auf den Queen K Highway und du darfst aber nicht bis ins Energy Lab mitfahren. Also Energy Lab ist dann der untere legendäre Wendepunkt, wo es immer mega heiß ist und das ist eine Schlüsselstelle in dem Marathon. Und da darfst du aber bis, sag ich mal so, 5 Kilometer rein, 5 Kilometer raus, da bist du einfach auf dich gestellt. Da gibt es dann natürlich Verpflegungsstationen und ein paar Motorräder, aber
So der einsamste
genau, das ist dann so der
Punkt.
einsamste Punkt. Aber sozusagen bis zu dem Punkt, wo dann die Fahrräder nicht mehr erlaubt sind, da hat mir dann Laura zugerufen, okay, du bist 3 Minuten hinter Boris Stein. Und ich habe mir dann noch so gedacht, so, boah, 3 Minuten auf dem Boris, das ist ganz schön viel. Ich weiß ja, denn können ja auch alle Sport machen, ne?
Ja,
Und
genau. Ist
ich denke
leider
so,
so,
oh,
ja.
wenn ich den kriege ich nicht mehr, habe ich mir noch so echt gedacht, aber
Ja,
ich ziehe
okay.
weiter durch. Und dann, als ich ins Energy Lab eingebogen bin, da habe ich ihn überholt. Und da wusste ich dann schon so, oh wow, du bist ganz schön schnell unterwegs.
Wie ist
Und
dieser
dann siehst du ja
Moment?
am Wendepunkt, wer dir da so entgegenkommt,
Ja.
ne? Und Frodo habe ich im Energy Lab noch gesehen, Sebi auch. Ich habe dann beide noch so angefeuert. Hey, los, durchziehen, Frodo, schnapp dir
Ja.
das Ding. Und als ich dann das Energy Lab verlassen habe, hat mir da irgendjemand zugerufen, hey, du kannst das Podium noch schaffen. Und ich so, ja, nee, glaub nicht.
Okay.
Und dann bin ich oben auf dem Queen K wieder abgebogen. Dann geht's ja einfach nur geradeaus. Und dann habe ich halt echt gesehen, oh, geil, da vorne, du siehst ja Platz 3, 4, 5. Krass. Und das hatte nochmal so einen Motivationsschub. Und da habe ich echt nochmal Gas gegeben.
Als du Boris überholt hast, hast du gesagt so, see you later oder?
Nee, wir sind ja gut befreundet und ich habe dann echt, ich habe ihn, wir haben uns gegenseitig nochmal Mut zugesprochen
Ja.
kurz. Ich habe gesagt, komm, ey Boris, zieh das Jahr durch, wir sind so geil unterwegs. Wir machen das jetzt hier. Und
Ja, cool.
dann
Naja,
hatte
und
sich
dann
der Weg auch schon wieder.
dieser Einlauf. Also,
Ja, es
da
fängt
war
ja auf dem
ich.
Ali Drive
Ja,
schon an, ne?
ja.
Du biegst dann da ab und da habe ich echt gedacht, scheiße, ich fange an zu heulen, ey.
Ja.
Das ist echt mega krass.
Und dann, das Krasse ist ja, du läufst, du weißt ja quasi so, dass du gut gelaufen bist. Dann biegst du ein, dann kommen die ganzen Zuschauer und so, und dann kommen schon die ersten Gefühle,
Oh ja.
ne? Obwohl du noch nicht drin bist, du musst ja trotzdem
Ja,
noch
du
zu
musst
Ende
weiter
laufen, ne?
durchziehen noch, ne?
Nicht, dass du da irgendwie stehen bleibst und dich feiern lässt und dann kommt noch jemand. Aber du bist dann durchgelaufen und dann gabst du diesen konnten wir noch durchhalten, wir sind gleich durch. Sehr müde immer noch,
Ja,
Jetlag,
ich bin
klar,
mega
Ironman.
müde jetzt gerade. Aber egal.
Nee, gleich durch. Und ja, dann kommt dieses Finish, das wir schon beschrieben haben. Und also, mir ist hinterher aufgefallen, dass du hast dann auch Interviews gegeben direkt. Das ist ja auch mal eigentlich eine Strafe für Sportler, ne?
Oh
Und
ja.
dann bist du da so und dann denkst du so krass, geil und bin im Arsch, ich will mich hinlegen und dann kommen irgendwelche Reporter und wollen, wie fühlen sie sich? Ne? Und du warst sehr emotional. Also du
Ja.
hast, glaube ich, so Tränen in den Augen und hast auch jedem gedankt, der irgendwie mal was gemacht, Gutes getan hast, ungefähr. Kannst du die, also hast du noch eine Erinnerung an diese ganzen, oder läuft ja einfach so vorbei, oder? Wie so ein Film.
Ja, also an den, also das ist witzig eigentlich, weil Fares hat irgendwann mal von seinem Zieleinlauf erzählt, 2005, dass er sich da gar nicht mehr dran erinnern
genau,
kann.
Ja, ja.
Und wenn du jetzt mich, du bist der Erste, der mir die Frage so stellt, und wenn ich jetzt so darüber nachdenke, weiß ich es wirklich nicht mehr.
Ja.
Ich weiß, dass ich so, so in den Zieleinlauf reinlaufe und dann ist irgendwie weg, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Das ist krass.
Ja.
Aber ich weiß halt noch, dass ich eben mega übermannt war einfach.
Ja, ja, und, genau. Aber ich glaube schon, dass du, wenn du dir das jetzt mit ein bisschen Abstand nochmal anschaust, dass du dann irgendwie denkst, so, okay, so quasi wie einen Fremden, dich selber vielleicht anguckst.
Mm.
Oder denkst so, okay, das bin ich da. Okay, das habe ich getan und wusste ich schon gar nicht mehr.
Ja, ist auch witzig. Ich meine, schon allein auf der Laufstrecke habe ich irgendwelche Sachen der Laura zugerufen, die ich im Nachhinein, wo sie mir gesagt hat, ja, als du mir das und das zugerufen hast, dann habe ich dir gedacht, hä, das habe ich dir zugerufen? Was? Ich habe gedacht, das hätte ich nur gedacht. Also
ja.
Ich bin da so krass im Tunnel gewesen.
Ja, ich meine, du bist ja dann auch echt unterwegs, es ist 35 Grad, Hitze, du bist verausgabst dich total.
Ja.
Und dann kommen diese Gefühle auch noch dazu und dann bist du ja einfach erledigt.
Ja, so, das ist mental sehr aufreibend, so auch die Konzentration über 8 Stunden aufrecht zu erhalten, ist echt krass. Das ist, glaube ich, so auch mit die größte Herausforderung.
Ich meine, der Kopf, der läuft ja da mit, ne, die ganze Zeit. Und hattest du da dich vorbereitet und gesagt, also so ein Mantra, das du hast, oder du hast, glaube ich, irgendwo gesagt, du hast oft mit der Insel geredet.
Mm.
Was hast du der Insel gesagt oder was hat sie dir gesagt?
Ja, es ist ja tatsächlich, also die Insel ist ja spirituell eine ganz eigene Welt, sag ich mal. Also es ist ja, das kann man, glaube ich, auch nur erleben, wenn man wirklich mal da war und einfach du landest da und du, wenn du das zulässt, dann merkst du, dass es ein besonderer Fleck Erde ist. Es ist natürlich sehr energiegeladen durch die ganzen Vulkane und das ist alles total aktiv.
Mhm.
Ja, und das macht was mit dir.
Okay.
Und mit mir hat es halt wirklich insofern was gemacht, dass mir das extrem viel Energie gegeben hat und ich dann einfach zum Beispiel mit den Gegebenheiten, die einfach hinnehme. Man kann ja mit den Gegebenheiten, sagen wir mal, Wind. Es ist immer sehr windig da. Und du kannst dich da ja jetzt total mit verausgaben mental. Du kannst dann sagen, oh, der Wind, oh, ist der wieder schlimm und alle sind gegen mich und irgendwie ist das alles blöd und oh, ist das hart. Oder du gehst halt damit um und sagst, gibst sozusagen so ein bisschen die Verantwortung an einen höheren ab.
Ja.
Du sagst dann, oder ich habe dann immer sozusagen gesagt, wenn du mich fragst, mit was hast du denn gesagt? Also ich habe dann, du weißt, was du tust, sozusagen zur Insel gesagt und du hast das, was eben für mich eben bereitsteht, das hast du eben sozusagen, das steht dann bereit und es wird das passieren, was du willst.
Mhm.
Und das so zu akzeptieren und dann zu sagen, ich bin eh schon froh, dass ich hier sein darf und dass alles gut gelaufen. Zum Beispiel, wir sind Stand-Up-Paddeln gegangen vor ein paar Tagen vor dem Rennen.
Ah ja, okay.
Und Laura hat sich ist ausgerutscht auf den Stein, hat sich das Knie aufgehauen. Mein Vater ist auf einen Lavastein getreten, hat sich den Fuß richtig krass aufgeschnitten. Und ich bin aber an der gleichen Stelle auch ins Wasser gegangen und ich habe halt nichts gehabt.
Ja.
Und da habe ich dann auch schon gesagt, so, okay, danke irgendwie.
Danke, Insel.
Danke, Insel, dass ich das eben nicht habe.
Ja. Das wäre es ja noch gewesen.
Ja, und das ist dann halt einfach so, Respekt, einfach so ein Respekt. Und deswegen sage ich jetzt auch, das mit der Zeitstrafe. Es gibt ja viele, die jetzt sagen, ja, du hast 44 Rückstand gehabt, den du keine Zeitstrafe bekommen, hättest jetzt gewonnen. Das ist alles richtig so.
Ja.
Das ist alles okay so, wie das so gelaufen ist. Und deswegen möchte ich die Götter da auch nicht verärgern, wenn ich dann sage, ja, und so eine Scheiße mit der Zeitstrafe.
Also du hattest so eine positive, spirituell positive Einstellung.
Ja.
Und hast gesagt, ich gebe mein Bestes, die Insel gibt ihr Bestes.
Genau.
Und was rauskommt, kommt raus.
Genau, ganz genau.
Ja, cool. Dann, ja, dann bist du Dritter reingekommen, du bist total durch, Interview, Anfragen, Leute schreiben dir per SMS, Anrufe, noch mehr Interviews. Also wie hast du diese Zeit erlebt? Wahrscheinlich bricht dann plötzlich alles über dich, über dir ein und du bist so...
Ja, also ich habe glücklicherweise einen guten Freund, der mein Management mitbetreut und der dann viele Sachen auch abpuffern konnte und auch von mir fernhalten konnte. Und das ist dann unbezahlbar, weil es schon extrem viel ist, das dann auf einen einprasselt. Aber es ist natürlich auch schön, es ist eine Belohnung, das mit euch machen zu dürfen oder im ZDF zu sein.
Kannst du sagen noch, mit wem du alles schon Interviews gegeben hast?
Boah.
Zieh mal auf, Name-Dropping.
Name-Dropping, Tri-Time, Tri-Mark, Slow Twitch, ZDF, ARD, FFH, RTL, Hessischer Rundfunk.
Hessischer Rundfunk.
Also und so weiter. Es, und so weiter. 1000 Selfish. Mein erstes Interview war bei einem Sponsor. So, der ganz cool gewesen.
Du wolltest Selfie sagen, hast du versprochen.
Iron Man und Pressekonferenz, Triathlete Magazine, Competitor Magazine.
Wow. Was haben die, was haben die Kollegen gesagt? Was hat Frodo gesagt? Was hat Kienle gesagt? Was haben die anderen gesagt? Haben die was gesagt oder waren die einfach nur so, ja, oh, toll, Glückwunsch?
Naja, distanziert. Ja? Aber, ja, ist in Ordnung.
Ja, okay. Naja, das ist ja schon auch, also wie gesagt, du hast denen auch ein bisschen die Show gestohlen. Nicht, dass die das jetzt stört, aber das sind natürlich alles Competitors, ne? Das sind ja alles Leute, Sportler generell. Das ist etwas, was man, glaube ich, als normal Bürger so ein bisschen unterschätzt,
ja,
wie viel Ehrgeiz ihr alle habt.
Mhm.
Und wenn ich zu dir sage, der Frodo ist aber Erster geworden, der war viel besser als du, dann kommt in dir so ein Ehrgeiz hoch und du denkst dir, ja, mal gucken, wie es beim nächsten Mal ist. Also ihr seid ja schon bei aller Freundschaft, Sportlichkeit, Fairness, ihr habt alle einen krassen Ehrgeiz. Ohne so einen Antrieb geht es nicht.
Und ja, du musst natürlich einen gewissen, so ein bisschen egozentrisch vielleicht sein und egoistisch. Im gewissen Maße, darf halt nicht überhand nehmen, aber wir sind alle irgendwie Egoisten. Ja. Ansonsten wirst du das gar nicht schaffen.
Und ich meine, das ist ja gerade für dich jetzt, du hast ja, ich will nicht sagen, um deine Existenz gekämpft, aber um deine Existenz als Profi ist es ja schon extrem wichtig, dass du halt irgendwie was vorzuweisen hast.
Leistung kriegst, ja klar.
Ja, und das ist ja ein immenser Druck und gerade für Leute wie Frodeno und Kienle, die sind ja so quasi schon gewöhnt, Erfolg zu haben, aber trotzdem müssen die jeden Tag trainieren und dabei bleiben und oben zu bleiben ist schwieriger als nach oben zu kommen, so ungefähr. Und wenn da jetzt jemand kommt wie du und du hast den da die Show gestohlen irgendwie, dann ist es so ein bisschen erstmal so, okay. Also es ist nicht so, dass dann sozusagen der Olymp offen ist und sagt, ja komm hoch, ja cool, dass du dabei bist, sondern erstmal so ein bisschen so, ey, wer bist du, mal gucken. Und
oder? So ja, das haben abchecken. Sie auch. Das lassen sie mich natürlich auch ganz klar spüren.
Ja.
Vielleicht denken sie, dass ich das nicht merke, aber ich merke das schon so, dass...
Ich fand, man hat das auch schon ein bisschen gesehen.
Auch bei der Pressekonferenz. Dann will jetzt auch nicht zu sehr ins Detail gehen, aber teilweise... Nee, das ist schon in Ordnung.
Ja.
Teilweise sind auch Sachen dabei, wo ich mir dann denke, Jungs, das könnt ihr euch auch sparen, ja.
Ja.
Aber alles gut.
Ja.
Ist halt Konkurrenz, wie du sagst. Ist ja auch schön. Ist ja auch eine Ehre für mich.
Genau.
Ne? Ist ja auch so, hey, cool. Frodeno als einer der größten Sportler in unserer Sportart hat mich irgendwie jetzt auf der Rechnung, scheint so, wenn das sozusagen
und sich damit beschäftigt. Man muss ja Respekt auch erarbeiten. So, man muss sich auch beweisen, ne?
Genau,
und
Neid ist ja bekommst du geschenkt und Respekt musst du dir erarbeiten.
Genau.
ist richtig.
Und es ist, glaube ich, schon so, dass dann gerade so Leute, die jetzt oben sind, wenn da jemand kommt von unten, dass man halt mal sagt, okay, hast du gut gemacht, Respekt.
Ja.
Aber du musst dir das noch weiter arbeiten. Also so leicht lassen wir dich hier quasi das war nicht.
Doch falsch rum.
Ja, ich hab
Neid musst du dir arbeiten und. Egal.
Oh Gott, ich kann jetzt auch nicht mehr.
Bin durch.
Was hat denn
aber du hast schon recht, das stimmt schon. Das ist,
Was hat denn Mark Allen gesagt? War der sauer oder also der Streckenrekordler oder hat er gesagt, nee, well done?
Nee, also ich glaube, wir sind ja alle eine Community und wir gehören da alle irgendwie zu der Triathlon-Familie dazu und es war dann so, dass es sozusagen verkündet worden ist, dass ich seinen Rekord gebrochen habe und ich glaube, ihn hat dann beeindruckt, dass ich mich bei ihm entschuldigt habe dafür.
Okay.
Also Mike Riley, der Kommentator oder der Moderator, der Stadionsprecher, hat dann das, hier Leute, hört mal, da ist gerade was Großes passiert und der hat den Rekord gebrochen und da stand ich genau neben Mark Allen. Und
das hast du zum ersten Mal erfahren auch?
Ja, da habe ich das zum ersten Mal erfahren. Also ich habe Iron War, also das Buch über den großen Wettkampf zwischen Dave Scott und Mark Allen bestimmt 10-mal gelesen und hab so viel Respekt, tiefen Respekt vor diesen beiden Jungs und die waren beide da und dann guckst du dem mal in die Augen und ich habe mich nur vor ihm verneigt und habe gesagt, es tut mir leid. Und das hat ihn, glaube ich, tief beeindruckt und das hat auch viele andere Menschen noch beeindruckt. Der Ironman CEO hat dann in seiner Rede auf der Siegerehrung im Nachhinein auch gesagt, dass das eben auch unseren Sport ausmacht. Hat explizit meinen Namen genannt, hat gesagt, er hat apologized, also sich entschuldigt dafür. Und das ist einfach richtig. Das ist einfach, das gehört dazu. Und
ja, das ist so der Respekt,
im Nachhinein habe ich ihn getroffen. Und wir haben geredet und für mich war es surreal, überhaupt mit Mark Allen zu reden.
Ja.
Und er hat dann aber auch gesagt, das sieht man auch in jedem Interview, dass er halt froh ist, dass ich den Rekord habe, weil das sind seine Worte, der Patrick ist ein total netter Typ und er hat es absolut verdient und es ist gut, weil es den Sport auch weiterbringt, dass der Rekord jetzt gebrochen ist und ich glaube, er hat sogar wortwörtlich gesagt, es gibt keinen Menschen, dem er das mehr gönnt als mir.
Wow. Ja. Kannst du das überhaupt schon richtig einordnen, was das heißt, so einen Streckenrekord zu brechen? Also du bist jetzt der schnellste Marathonläufer auf dieser Strecke Hawaii ever.
Mhm.
Also das muss man ja erstmal, ich glaube, das muss man sich so ein paar tausendmal sagen, bis man das so rafft, ne? Also das steht ja dann jetzt in den Geschichtsbüchern drin. So
ja, ungefähr. Und trotzdem habe ich keinen Laufschuhsponsor. Irgendwas ist komisch.
Ja, nee, also, das kommt noch. Ja, du hast keinen Sponsor zurzeit.
Kein ja, Schuhsponsor. Also keinen Schuhsponsor.
Keiner, der dir Schuhe...
Ich kaufe mir meine Turnschuhe noch selber. Ne?
Ja, aber das wird sich ja jetzt in nächster Zeit ändern, oder?
Also ich meine, wenn ich einen guten Partner finde, der dir mir jetzt entsprechend gute Material auch zur Verfügung stellt, dann sicher.
Aber ja. Es gibt ja jetzt, also neben den Medienanfragen wahrscheinlich auch viele Sponsorenanfragen, die jetzt so nach und nach, es dauert wahrscheinlich ein bisschen, aber trudelt ja jetzt wahrscheinlich auch ein, oder?
Das stimmt. Und das ist natürlich auch das, was ich jetzt auch brauche einfach, weil ich habe auch keinen Radsponsor-Vertrag jetzt vor dem Rennen gehabt, okay. Ich hatte Anfang des Jahres einen Radsponsor, der ist aber im Februar dann pleite gegangen.
Oh.
Und dann hat mich Canyon aufgefangen, zum Glück. Die haben gesagt, ja, okay, hey, du hast Texas gewonnen, du startest in Hawaii, hier, nimm das Rad und schauen wir schon, dass wir dich dann irgendwie vielleicht nächstes Jahr unterbekommen.
Ja.
Und die haben dann schon viel mit mir gemacht auch. Die haben dann gesehen, okay, der hat vielleicht echt Potenzial und dann sind sie mit mir auf die Bahn gegangen und das hat mich extrem weitergebracht auch.
Ah, oh, cool.
Aber so die großen Sponsorenverträge sind eben... sind Ibracom, Brief und Mainova und die geben mir jetzt ein bisschen Sicherheit und in der Branche selber bin ich aber fast sponsorenlos noch.
Ja, das wird sich mit Sicherheit ändern, also falls jemand zuhört, wir haben die Kontaktdaten, meldet euch gerne und dann vermitteln wir das. So, jetzt wollen wir gerne mal einfach ein paar Fragen der Facebook-Community. Wir haben schon super lange geredet.
Krass, eine Stunde.
Ja, aber das braucht auch Zeit jetzt. Du pennst jetzt fast hier ein, deswegen.
Ja, ich muss auch galt los.
Ja, ja,
Flieger, Mann.
Geht schon.
Wie lange brauche ich denn
noch den? Oh, es ist 11 schon? Nee, ach, das kriegen wir hin. Halbe Stunde. Also halbe Stunde dauert es bis zum Flughafen.
Okay.
So, wir machen auch schnell hier. Tom Woodway fragt... das haben wir eigentlich schon beantwortet. Frage bitte, ob er mal seine Endzeit minus der 5 Minuten Strafe berechnet hat und über die möglichen Konsequenzen nachgedacht hat. Und gratuliere ihm bitte von mir.
Aber dann sagen wir mal herzlichen Dank für die Gratulation.
Ja.
Und den Rest hatten wir schon beantwortet.
Genau, also du bist da jetzt auch im Nachhinein nicht so, oh shit.
Nein, Respekt und alles gut.
Okay. Chris Supertramper. Erstmal Glückwunsch zur super Leistung. Dann würde mich interessieren, ob er seine Technik am Verpflegungspunkt vorher trainiert hat. Sah ja großartig aus, wie er trinkend und eisverstaunt an Ben Hoffman vorbeigesprintet ist. Und Bianca Geis schreibt auch, wie kann man so eine Nahrungsaufnahme bei der Verpflegungsstation trainieren?
Ich übe und nebenbei auch hier meine Verpflegungsaufnahme.
Ja, ist mal dein Croissant.
Ja, also ich werde da oft drauf angesprochen. Und wenn ich
Ach,
das so,
lustig, ja.
wenn ich das so auf dem Video auch sehe, dann denke ich mir auch so, wow, das geht echt ganz schön schnell. Aber
Warst einfach im Flow vielleicht.
ja, ich habe einfach, ja, einfach die Fingerfertigkeit eines Physiotherapeuten mit dem Speed eines Profi Sportlers kombiniert.
Dann Dagmar Eberhardt ist ein bisschen kritischer. Sie schreibt, mich würde sein seltsamer Laufstil interessieren. Verdammt schnell, aber gegen sämtliche Lehren der Lauftechnik. Wie funktioniert das?
Boah, das müsste sie mir mal genauer erklären, was da gegen die Lauf.
Kommt ins Grübeln.
Ja, weil, also ich, ja, also ich schwinge den Fuß so ein bisschen nach außen, aber jeder ist individuell und ich finde es halt auch sehr schwierig, wenn jemand sagt gegen die Lehren der, wie hat sie es formuliert, gegen die
Lauftechnik.
Lehren der Lauftechnik. Viele Sportler wollen sich an so einem Muster reinpressen lassen und das sollte man aber nicht tun, ja. Jeder ist individuell und jeder hat seine individuellen Techniken auch irgendwie, die er von Kindesbeinen erlernt hat. Und bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe mein linkes Bein ist 1,5 Zentimeter länger als mein rechtes Bein,
Wow,
weil es mal
okay.
gebrochen war. Das heißt, du hast automatisch einfach
Aha.
gewisse Bewegungsabläufe, die einfach nicht in Muster X reinpassen.
Ja.
Ja, und deswegen bin ich froh, dass ich Wolfgang Schweim als meinen Technikcoach an der Seite habe, der dann das jeweilige individuelle Technikmuster optimiert.
Ah, okay.
Das ist ja die Frage.
Hm,
Ja, und
ja.
das ist ja dann der große Sprung, den du machen kannst, wenn du deine individuellen Techniken, deine Stärken stärkst und deine Schwächen schwächst.
Ja, super. Alexander Sieber fragt, ist Laufen deine Lieblingsdisziplin innerhalb des Triathlons? Könnte man ja meinen, weil du bist ja so schnell, dass du eigentlich, wenn du nur Marathon laufen würdest, fast in der deutschen Spitze mitlaufen könntest.
Boah, das weiß ich nicht. Die Jungs sind schon ganz schön schnell.
Aber du bist 42 gelaufen nach dem.
Ja, das ist.
Aber ist dein Lauf deine
Nee,
Lieblingsdisziplin?
so Lieblingsdisziplin. Ich mache alle drei Sportarten super gerne. Aber am liebsten fahre ich eigentlich tatsächlich Fahrrad. Das ist
Ah.
das, was ich mir am meisten Spaß
Ah,
macht.
interessant. Okay.
Am liebsten fahre ich sogar eigentlich Mountainbike, weil ich das noch ein bisschen cooler finde, so in der Natur zu sein.
Ah.
Ja.
Peter Stäblein und Sarah Braun haben ein paar lustigere Fragen hier. Peter fragt, welche Pizza funktioniert als Streckennahrung am besten?
Ja,
Muss.
Pizza ist ja witzig, ist ja immer so mein Pre-Race-Food vor den
Ach,
Wettkämpfen.
echt?
Ja, abends haue ich mir immer noch eine Pizza rein.
Okay. Das
Aber dann im
läuft.
Zweifel Margarita. Ich bin Vegetarier
Ah, du bist
und
Vegetarier.
ja.
Wie lange schon?
Ah, schon 6, 7 Jahre.
Okay. Und hast du da gute Erfahrung, ja, anscheinend gute Erfahrung mitgemacht, aber was hast du da für Erfahrungen mitgemacht? Also hat dich das nochmal nach vorne gebracht irgendwie oder ist das
Ja,
einmal
für
der.
mich ist es einfach genau. Für mich ist Regeneration besser und einfach von den Umweltfaktoren her ein besseres Gefühl.
Aber du hast es ja
Kann man
nicht.
jetzt noch näher ins Detail gehen,
Ja.
aber das würde den Rahmen, glaube ich,
Okay, und du
sprengen.
hast es nicht rein wegen des Sports gemacht.
Nein,
Okay.
nein.
Sarah Braun fragt, sollte er als Schüler von Fares nicht bauchfrei tragen?
Das wird auch oft gesagt, so, hey,
Ja.
wann fängst du denn an, Badehose und Top zu tragen? Ja, sollte man meinen, ja, haben wir drüber nachgedacht, aber ich möchte ja auch meine eigenen Werte und Ideen mit reinbringen. Und von daher, Fahr ist Patrick ist Patrick und alles ist gut.
Wolfgang Kleink fragt, Social Media wie Facebook bieten Profisportlern die Möglichkeit, in regelmäßigen Kontakt mit Freizeitsportlern zu kommen und zu bleiben. Wie wichtig ist für ihn dieser Kontakt? Und was dürfen wir hier in Zukunft erwarten? Ich persönlich würde mir wünschen, Profisportler wie ihn noch viel öfter in der Nähe zum Breitensport zu erleben. Du bist ja jetzt im Grunde
Ja, also wir machen jetzt,
Breitensportler.
also zum Beispiel, also klar, meine Fanseite gibt es. Da können die Leute mich auch persönlich erreichen. Ich antworte da auch selber.
Sag nochmal, wie die heißt.
Patrick Lange, Leidenschaft am Limit. Über Facebook, privat wird man mich nicht mehr erreichen können. Das ist so, das geht nur noch über die Fanseite. Und dann gibt es einfach auch Sachen, zum Beispiel wie mit meinem Sponsor Mainova, dass wir jetzt dann versuchen, Breitensportler mit einzubinden in der Staffel zum Beispiel, dass man sagt, wir haben jetzt beim Ironman Frankfurt haben wir schon eine Staffel gehabt, wo ich dann die VIP-Staffel sozusagen geleitet habe und dann drei Leute noch einen Startplatz gewonnen haben. Das heißt, ich bin die Hälfte geschwommen, die Hälfte Rad gefahren und die
Okay.
Hälfte gelaufen und dann wurden dann noch drei, die dann den anderen Part übernommen haben. Und das gibt's jetzt auch wieder beim Marathon Frankfurt. Beim Hannover Marathon Frankfurt muss man dann dazu sagen. Ja. Und da gibt's dann einfach Gewinnspiele, die dann, ja, die mich dann sozusagen dem Breitsport nahebringen. Ja. Ansonsten, ja, im Verein auch Breitsportler.
Apropos Breitensport. Es gibt jetzt eine Wette im letzten Podcast spontan beschlossen zwischen Achim und Micha Klotzbier. Ich weiß nicht, ob du das verfolgt hast. Micha Klotzbier ist unser Redaktionsdicky gewesen, der mit 160 Kilo vor anderthalb Jahren
ja, das habe ich gelesen.
Gesagt hat, so, ich will nächstes Jahr Marathon laufen.
Und okay.
Er hat jetzt sozusagen vor ein paar Wochen den Berlin-Marathon gefinisht.
Mhm.
Mit 50 Kilo weniger.
Boah.
Also hat so über 100, er wollte eigentlich unter 100 kommen, aber er hat jetzt 110 gehabt am Ende. Alle haben gesagt, so, ey, komm, und wir haben auch gesagt, muss nicht sein, mach's noch nächstes Jahr, aber er wollte es unbedingt. Mhm. An seinem Geburtstag ist er den Berlin-Marathon gelaufen,
geil,
unter 5 Stunden geblieben,
cool,
und verletzungsfrei durchgekommen, so. Und jetzt hat er sich aber hinreißen lassen von Achim, der ihn genötigt hat, die Wette einzugehen, dass die nächstes Jahr ein Triathlon, also Sprintdistanz natürlich,
ja,
machen, und der Verlierer muss sich ein Tattoo machen lassen, was der andere, ja, was den anderen symbolisiert, also irgendein Zeichen, was, keine Ahnung, das Achilles-Logo, falls Micha verliert oder umgekehrt, keine Ahnung, was die da vorhaben. Ich wollte die davor schützen, das hat nicht funktioniert. Jetzt ziehen die das, glaube ich, durch irgendwie. Und naja, vielleicht kannst du da noch irgendwie eingreifen und Micha ein bisschen unterstützen.
Ja, ich denke, das ist eine gute Idee.
Oder
Das heißt, du willst, dass dein Chef tätowiert wird, ich verstehe schon.
Na, Naja, er hat einfach einen Vorteil. Er ist leichter und hat das schon ein paar Mal gemacht.
Mm.
Und Micha hat sich da hinreißen lassen.
Ja, ich gebe dem Micha noch ein paar Tipps.
Ja, genau, ein paar Tipps. Wird es so sein, dass ganz viele Leute, die ich jetzt noch fragen werden, Tipps und Tricks und wie macht man dies, wie macht man das? Und natürlich gibt's 1000 Dinge, die man da machen kann, aber vor allem muss man einfach auch fleißig sein. Ne?
Ja.
Triathlon ist einfach ein Strebersport, das kann man nicht anders sagen. Also
ja.
Ohne Fleiß geht gar nichts.
Das stimmt.
Ja, also ja. Nur so, oh, ihr habt Talent.
Nee,
das hilft dir überhaupt nicht, ja, weiter.
Man muss schon hart arbeiten dafür, das stimmt.
Gut, prima. Also ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir Schluss.
Mhm.
Du musst auch zu deinem Flieger. Super, vielen Dank, dass du hier so spontan vorbeigekommen bist und dass wir das hier,
gerne,
machen konnten. Wir haben auch gerade noch ein kleines Video mit Achim gemacht vom Brandenburger Tor. Mal sehen, ob das was geworden ist mit echtem Busgeräusch im Hintergrund. Und letzte Frage dann, wie geht's jetzt weiter bei dir? Also erstmal Pause.
Ja,
Urlaub.
Genau. Jetzt ist 3 Wochen Saisonpause.
3 Wochen, ganze 3 Wochen, wow.
Ja, und dann geht's weiter, dann geht's wieder los. Dann geht die Vorbereitung für Hawaii 2017 los.
Ah. Hart.
Und ich freue mich drauf.
Ja?
Ja.
Aber jetzt Urlaub ist erstmal nichts Besonderes angesagt, sondern.
Doch, ich werde schon mit der Laura nochmal in die Schweiz fahren und ein bisschen abschalten.
Genau.
Freue ich mich auch extremst drauf.
Okay, prima. Das hast du dir verdient.
Danke.
Danke auch jetzt im Namen aller Zuschauer und Konsumenten des Triathlon-Sports für diese tolle Leistung und diesen tollen Moment, den man auch am Fernseher verfolgen konnte. Auf YouTube gibt es auch einen ganzen Mitschnitt, also vom ganzen Rennen. Kann man sich alles nochmal reinfahren. Und ja, wir folgen weiter, was bei dir noch passiert. Ich denke, du hast einige Fans dazu gewonnen. Jetzt kommen bestimmt hoffentlich auch ein paar Sponsoren dazu, dass du das auch profimäßig auf hohem Level, ohne dir Sorgen machen zu müssen, wie du dein nächstes Croissant an den Start kriegst.
Ja, das habt ihr ja bezahlt.
Ja, genau, weitermachen kannst.
Jetzt alles gut.
Und ja, wie gesagt, schön, dass du da warst. Besucht unsere Seite gerne auch beim iTunes Podcast Review nochmal euren Kommentar abgeben, wie ihr das fandet. Hilft uns weiter, 5 Sterne vergeben. Bleibt dran, Spiegel Online ist immer was drauf. Auch auf unserer Seite und dann
mich
bis zum nächsten Mal.
Bei Instagram und bei Facebook auch finden, könnt ihr auch mal ein Like da lassen. Hilft mir auch weiter.
Cool. Alles klar. Dann danke fürs Zuhören und tschüss.
Tschüss.